Nach gefühlt 30 Trailern sind endlich die ersten zwei Folgen der heiß erwarteten Herr der Ringe-Serie von Amazon da. Aber sind sie auch gut? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Podcast, bei dem wir über alle Serien und Filme reden, die alle so im Streaming-Kosmos erscheinen. Und heute reden wir über eine Serie, die besonders groß ist, also wahrscheinlich die größte Streaming-Serie, die jemals erschienen ist, nämlich mit einem gigantischen Budget von 460 Millionen US-Dollar. Und dazu kommen dann noch 250 Millionen US-Dollar, die allein für die Rechte hingeflossen sind, in den Tolkien-Fundus. Wir reden natürlich über Herr der Ringe-Serie, die Ringe der Macht von Amazon. Und ich mache das nicht alleine, ich mache das mit der wahrscheinlich größten Fantasy-Expertin, die wir in Deutschland oder zumindest bei Moviepilot haben. Hallo, Esther Stroh.
Ich fühle mich geehrt, Hendrik. Ich weiß, dass es noch viele andere große Herr-der-Ringe-Fans da draußen gibt und du auch dazu gehörst.
Ich bin, glaube ich, so im Vergleich, wenn jetzt, sagen wir mal, Esther Stroh die 10 ist auf der Fanskala, bin ich wahrscheinlich so bescheiden geschätzt eine 6, würde ich sagen. Oh. Ganz kurz, Esther, du hast die ersten zwei Folgen schon gesehen. Was findest du leckerer, Schnecken oder golfballgroße Brombeeren?
Ich hätte gern Kaninchen in Schweinegröße. oder andere, die da noch so rumliefen, in richtig groß, ja.
Also wir sprechen heute ziemlich ausführlich über die ersten beiden Folgen von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht. Wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir das Ganze noch abkürzen. Bevor wir tiefer einsteigen in die Analyse, hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, dann lass uns mal loslegen, Esther. Sag mal ganz kurz, wie hat dir das alles gefallen? Wie haben dir die ersten zwei Folgen gefallen? Wir hatten die ja auch in einem besonderen Ambiente geschaut, oder?
Ja, wir durften ins Kino. Das war schon was ganz Besonderes. Also da vor der großen Leinwand zu sitzen und nochmal Herr der Ringe völlig neu zu erleben, das war schon eine ganz große Sache für uns. Das ist dann echt ein Vorteil, da mal als Journalist diesen Vorzug zu haben. Und ich finde eigentlich, es sollten alle großen Serien zumindest diese Gelegenheit auch den Streamern bieten, dass man einfach dafür ins Kino geht, oder? Wir hatten das zuletzt bei House of the Dragon und jetzt auch bei Herr der Ringe, Die Ringe der Macht. Das macht schon was her. Und ich glaube aber nicht nur deswegen, dass mir die Serie so gut gefallen hat. Also vielleicht kurz zur Einordnung. Ja, ich bin sehr, sehr begeistert nach diesem Kinobesuch und auch nach dem nochmal schauen zu Hause. Das Mittelerde-Gefühl ist für mich wieder da. Ich liebe die Schauwerte, ich liebe die Figuren, die Persönlichkeiten, die sich da irgendwie sofort auftun. Ich habe sehr viel Lust auf mehr nach diesen ganzen Musikeffekte, Ausstattung, Schauspiel, ach, einfach alles. Bin ich da reingezogen. Ich saß im Kino und habe gemerkt, wie sich mein Herz Mittelerde erneut noch weiter geöffnet hat. Und ich bin bereit für diese Reise.
Ich habe ja neben dir gesessen und ich habe gemerkt, wie du vor Freude gezittert hast. Ich habe nicht gesehen, wie dein Herz sich geöffnet hat, aber das wäre auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ich finde, es sollte obligatorisch sein, dass man ab jetzt die ersten zwei Folgen von einer großen Fantasy-Serie auch im Kino schauen kann. Also wir hatten das bei Game of Thrones, bei House of the Dragon hatten wir das auch und das war auch ein tolles Erlebnis. Also das kann gern die Regel werden. Also ich schaue gerne Fantasy-Serien im Kino. Ich bin, glaube ich, nicht ganz so begeistert von der Serie wie du. Ich finde es aber trotzdem deutlich besser als alles, was so, also was an großen Fantasy-Projekten in den letzten, sagen wir mal, 5, 6 Jahren bei Netflix, Amazon und so weiter erschienen ist. Da hat mir dann diese Herr der Ringe-Serie, dieses aufwendige Piece, hat mich dann doch ein bisschen mehr überzeugt. Aber auch nicht komplett.
Okay, das ist doch ein Wort. Damit können wir doch erstmal arbeiten, Henrik.
Genau, wir machen mal so einen ganz kurzen Ritt durch die ersten 2 Folgen. Ich würde von dir einfach mal ganz gern wissen, was war für dich der beste Moment der Folge?
In der ersten jetzt meinst du? Oder generell in beiden?
Genau, wir können die beiden, glaube ich, als Ganzes erstmal betrachten. Ich glaube, also bei mir sind die beiden ineinander geflossen. Also sag ruhig, also der ersten 2 Stunden vielleicht, so können wir es ja vielleicht halten.
Also die meiste Gänsehaut hatte ich, glaube ich, als am Ende von Folge 1 Galadriel mit dem Boot Richtung Valinor fuhr und da dieses Licht wie so ein Vorhang aufging und die Härchen auf meinen Unterarmen sich aufstellten und sie dann doch noch ins Wasser sprang. Das war so, oh, so ein definitives Gänsehautgefühl. An Schauwerten würde ich sagen, was mir so am besten gefallen hat vom Schauwerten, ist diese Wasserflucht vom Floß, wo dieses Ungeheuer das Floß überfällt, was man dann unter und über Wasser und so sieht. Das fand ich schon cool inszeniert. Und wenn es um Charaktermomente geht, glaube ich, dann muss ich einfach auf die Fahrstuhlfahrt in Khazad Dûm gehen, wo Elrond sich mit Durin auseinandersetzt und die ihre Freundschaft gerade auswerten, die 20 Jahre zurückliegt und wie unterschiedlich das für die zwei Rassen der Elben und Zwerge dann mit so Zeitabständen ist. Da liegt so viel von Worldbuilding und zugleich Characterbuilding drin, dass ich da einfach nur seufzen konnte und dachte, ja, so ist es.
Da sind wir recht nah beieinander tatsächlich, weil bei mir war es tatsächlich auch, also der größte Gänsehaut-Moment war dann auch am Ende der ersten Folge, wenn dann diese Parallelmontage einsetzt, wenn dann der Meteormann, also der Meteor, den wir später als Meteormann, als den Fremden kennenlernen, über ja, Mittelerde herüber saust, an allen Schauplätzen und Figuren vorbei, die wir bis dahin kennengelernt haben. Also wirklich ein Moment, in dem die Welten auch wirklich gefühlt, also wirklich explizit nebeneinander existieren. Also alle Figuren, die in dieser Serie existieren, haben in diesem Moment dasselbe gesehen. Das fand ich sehr, sehr stark inszeniert. Und das Ganze wird dann ja aneinander geschnitten mit dem großen Befreiungsmoment von Galadriel, wenn sie dann da von ihrem Floß, oder nee, es ist kein Floß, es ist ein Schiff, später ist es auf dem Floß, von dieser Fähre ins Jenseits oder was es auch immer ist, ich habe das noch nicht ganz verstanden, vielleicht kannst du mir das erklären, herunterspringt und ja, zurückschwimmt in das, was sie denkt, was ihr Schicksal ist. Das Ding ist, ich wäre, glaube ich, auch gesprungen, auch wenn ich nicht irgendwie die groß Bock gehabt hätte, mich auf eine Jagd nach Sauron irgendwie zu begeben. Einfach weil mir dieser ganze Bob-Moment dermaßen creepy vorkam. Ich musste da die ganze Zeit an so Selbstmordsekten denken. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß total, was du meinst. Und natürlich diese Fahrt nach Westen der Elben, nach Valinor, die war schon immer so ein bisschen mit der Fahrt ins Jenseits im Prinzip konnotiert, weil die meisten, also man kommt davon nicht zurück. Man lebt dann da glückselig in Valinor und hat alles, was man je wollte, so nach dem Motto.
Ja, gibt es dafür
Aber
Beweise? Können die mit ihren Leuten kommunizieren?
ich kann
Geht es
nicht mal
ihnen
mit
wirklich
dir.
gut, wenn die dahinter sind?
Ich kann nicht mal mit den Valar zusammenschalten. Das sind da so die göttlichen Instanzen, die da gucken, dass alles funktioniert. Nee, aber ernsthaft. Also klar, man braucht für ihren Charakter das irgendwie, dass sie sich davon abwendet. Man merkt es ja auch schon vorher, dass sie da nicht so richtig mitgeht wie die anderen. Und insofern ist es dann irgendwie auch eine Erlösung, dass sie dann den Weg des Steins, wie es ihr Bruder Finrod formulieren würde, wählt. Also dass sie erst mal gucken muss, wo denn das Licht und das Dunkel ist, indem sie einfach es austestet. Ja.
Es ist ein herzzerreißender Moment und ich, weißt du was? Ich habe gerade zum ersten Mal begriffen, dass es ihr Bruder ist. Jetzt
Das ist
verstehe ich
immer
das noch ein bisschen mehr.
ein bisschen kompliziert, ne, wenn die alle so unterschiedlich alt sind und dann irgendwann auf einer Stufe stehen bleiben,
Ja,
alle
ja.
Elben. Deshalb ja auch später dann wie Elrond ja dann. Na gut, das lassen wir noch.
Moment, nee, also ich glaube nicht, dass ich jetzt gerade verwechsle. Wer ist denn der Typ, der ihr auf dem Boot die Hand entgegenstreckt. Das ist nicht ihr Bruder, oder?
Nee, das ist nicht ihr Bruder. Das ist nur ihr zweiter Kommandant, natürlich, der mit in der Eiswüste.
Okay, dann weiß ich natürlich, wer ihr Bruder ist. Das will ich nur mal klarstellen. Ja, ja. So ahnungslos bin ich dann doch nicht. Nee, gut. Aber die hatten dann doch auch eine enge Bindung. Also der Elb, der ihr dann die Hand entgegenstreckt und unbedingt möchte, dass sie dann mitkommt in dieses Lichtfeld.
Der ja in der Eiswüste noch die Widerworte gibt, dass sie jetzt umkehren müssen und gefälligst nicht immer weitersuchen sollen. Ja.
Habe ich nicht so richtig verstanden, warum ihm das so wichtig war, dass Galadriel mitkommt. Also, naja, gut. Einfach nur wahrscheinlich, weil es seine Vorstellung von dem Jenseits, seine romantische Vorstellung davon so ein bisschen in Frage stellt. Wenn irgendjemand da nicht hin möchte, vielleicht. Das könnte ich mir vorstellen.
Von dir heißt der, glaube ich. Wen es interessiert.
Ich fand den eigentlich ganz interessant. Der wirkte so
ja,
so,
ist irgendwie schade, dass er jetzt weg ist.
Schade, tatsächlich. Ich habe noch so eine kleine Frage, weil ich definiere oder ich verbinde Herr der Ringe, also die Herr der Ringe-Trilogie immer so ein bisschen mit so Sätzen. Mit bestimmten Sätzen, die diese Figuren, so geschwollene Sätze, die diese Figuren von sich geben. Und da meine ich sowas wie, wenn Legolas über dem Sonnenaufgang von Rohan sagt, eine rote Sonne geht auf, es wurde Blut vergossen. Ich habe das jetzt gerade schlecht nachgesprochen. Aber
solche, ich weiß, was du meinst. Eine rote Sonne geht auf. Heute Nacht ist Blut vergossen worden. Ja,
richtig,
ja, ja.
Richtig. Was würdest du sagen? Welcher Satz aus den ersten beiden Folgen kommt dem am nächsten?
Also fragst du jetzt nach einem Satz, der so richtig bedeutungsschwanger ist, aber eigentlich leer? Oder fragst du nach einem Satz, der mir richtig viel gibt, wo ich sage, boah, da steckt so viel drin?
Also erstmal würde ich nicht sagen, dass eine rote Sonne geht auf, als würde Blut vergessen ein leerer Satz ist.
Also rein theoretisch, wenn wir das jetzt mal ausdiskutieren, eine rote Sonne geht jeden Tag auf,
also
würde jeden
recht.
Tag Blut vergossen.
Ja, du hast vollkommen recht.
Also okay, ich versuche mal deine Frage zu beantworten. Also ich glaube, der so bedeutungsschwerste Moment für mich war am Ende von Folge 2, wo Prinz Durin zu seinem, der Vater war es, also Durin der Dritte sagt zu seinem Sohn, Prinz Durin dem Vierten, es gibt kein Vertrauen zwischen Hammer und Fels. Das ist auch so ein Satz, der alles bedeuten kann. Das ist ja so die Kennzeichnung der Beziehung zwischen Elben und Zwergen. Ne? Sie können irgendwie versuchen, zusammenzuarbeiten, aber letztendlich glaubt zumindest der Vater, es ist zum Scheitern verurteilt, während der Sohn da irgendwie noch dran festhält. Aber eigentlich, was ich sozusagen in Bezug auf die Serie noch wichtiger finde, ist dieser eine Satz, der fällt, wer sagt denn das? Ich glaube, Celebrimbor sagt es, also der Elbenschmied, zu dem Elrond geschickt wird, der sagt, wahre Schöpfung erfordert Opfer. Da gucken die nämlich diesen Hammer an, mit dem einst die Simmaril hergestellt wurden. Also diese drei Juwelen, die ganz viel Glück und ganz viel Leid brachten, indem sie das Licht der Bäume bewahrten. Und das ist halt so ein Foreshadowing, weil es zeigt, okay, die Serie heißt Die Ringe der Macht. Wir wollen bald etwas herstellen und wahre Schöpfung erfordert Opfer. Also die Ringe der Macht werden noch sehr viel Leid bringen, steckt da so drin. Also das finde ich dann tatsächlich noch, dass da in diesem Satz ganz, ganz viel Vorausdeutung ist.
Sehr guter Pick. Ich sag mal meinen Satz, der fällt also in den ersten 10 Minuten, wenn Galadriel und ihre Meute in diese Höhle eintreten, wo Sauron und seine Orks, keine Ahnung, gecampt haben, was auch immer, die haben sie da ausgeruht und haben dann ein bisschen gegrillt, was auch immer. Jedenfalls
das Zeichen hinterlassen,
Gegrillt haben sie wahrscheinlich nicht. Jedenfalls sagt Galadriel dann wirklich auch so mega bedeutungsschwanger, sie sagt das auch so in die Kamera rein. Irgendjemand fragt, glaube ich, ich spüre meine Hand nicht mehr, sagt einer ihrer Vasallen. Und dann sagt Galadriel, das Böse ist hier so stark, dass unsere Fackeln keine Wärme mehr abstrahlen. Fand ich wahnsinnig gut. es klingt gut, auch wenn es wahrscheinlich wirklich absoluter Schwachsinn ist. Also ich wüsste jetzt nicht genau, wieso eine boshafte Ausstrahlung, wie auch immer, Wärme unterbinden sollte. Aber gut, trotzdem weiß man sofort, was sie damit meint. Und man hat einen direkten Gefühl für die Atmosphäre in dieser Höhle. Es hilft einfach, die Atmosphäre zu verstehen. Und das ist genau das, was ich meinte mit dem, es wurde Blut vergossen, weil eine rote Sonne aufgeht, bla bla bla. Es klingt einfach gut und es beschwört eine gewisse bedrohliche Atmosphäre auf irgendwie.
Ja. Atmosphäre, das trifft's gut, ja.
Ja. Mal gucken, ob es mehr solche Sätze noch gibt in den nächsten Folgen. Ich würde mich sehr darüber freuen. So, jetzt erstmal als Abschluss für unser Anfangssegment. Wie viele Punkte würdest du den ersten beiden Folgen, den ersten beiden Stunden dieser wahrscheinlich am Ende ungefähr 8 Stunden langen ersten Staffel von Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, geben?
Also ich bin so begeistert, ich glaube, ich würde eine 9 von 10 geben, damit noch ein bisschen Luft nach oben ist. Aber nur noch ein bisschen.
Okay, ja, das ist wirklich also extrem stark. Ich bin da ein bisschen gemäßigt da tatsächlich, was nicht bedeutet, dass ich die Serie nicht mag. Ich bin auch, wie gesagt, recht zufrieden aus den ersten beiden Folgen rausgegangen. Aber ich halte mich noch ein bisschen bei der 6,5. Einfach, weil ich auch denke, da ist noch viel Potenzial. Und da können wir ja später nochmal genauer drauf eingehen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich das auch noch auf eine 8 irgendwann mal steigert.
Ja, ja. Also die 6,5 ist meine Moviepilot-Langweiler-Wertung, dass mir was gefallen hat, aber ich mich nicht traue, zu sagen.
Ja, danke. Eigentlich triffst du damit mein Gefühl ziemlich gut, weil ich bin auch sehr, sehr, sehr lange überlegt, ob mir die Serie gefallen hat und dann überlegt, warum ich so vorsichtig bin mit meiner Bewertung. Und jetzt deswegen habe ich mich einfach damit abgefunden, dass ich unentschlossen bin gerade.
Okay, es sind ja noch 6 Folgen, Hendrik. Ja, genau. Ist okay.
Ich wollte auch so ein bisschen deswegen auf unsere Wertung eingehen, weil gibt da gerade so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie ich es ausdrücken soll. Man weiß nicht genau, wie man die Statistiken die Bewertungsstatistiken um die Herr der Ringe-Serie gerade werten soll, weil es gibt so ein Review-Bombing, also so organisierte schlechte Bewertungen werden auf den großen Bewertungsportalen von Rotten Tomatoes und Metacritic und eben auch Moviepilot abgegeben, also wo du das Gefühl hast, da wird jetzt das wahre Stimmungsbild um diese Herr der Ringe-Serie wird gerade ein bisschen verzerrt von Leuten, die aus bestimmten Gründen nicht zufrieden sind mit der Serie, aber gar nicht mal unbedingt, weil sie denen nicht gefallen hat, sondern einfach, weil sie mit der ja, Adaption des Tolkien-Erbes nicht zufrieden sind. Also zum Beispiel, dass es da farbige Haarfüße gibt zum Beispiel, also die Hobbit-Vorform und so weiter. Das ist alles gerade ein bisschen schwammig. Könnt ihr ja auch mal schauen. Also bei Moviepilot zum Beispiel, da steht jetzt gerade ein 5,8. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich hatte das Gefühl, dass die Serie zum Beispiel bei Twitter sehr, sehr gut wahrgenommen wird. Wie war da dein Eindruck, Esther?
Ich habe auch ganz viel Twitter, Instagram und so gesehen, dass viel positives Feedback kam. Natürlich gibt es auch immer welche, die sagen, bei denen ist der Funke noch nicht übergesprungen oder springt vielleicht auch nicht über. Das ist ja auch okay, das ist, glaube ich, bei jeder Serie so. Aber wenn man schon vorher sieht, also ich hatte, bevor die Serie anlief, bei Moviepilot geguckt, da waren schon 50 Bewertungen gefühlt abgegeben, glaube ich. Und dann war es bei einer 3,9. Und dann dachte ich, wie könnt ihr schon eine Serie bewerten, die ihr noch nicht mal gesehen habt? Vielleicht nur aufgrund von Trailern schon das runtermachen, was jetzt noch gar nicht existiert. Also ja, finde ich irgendwie sehr traurig, diesen Trend.
Wir haben auch bei Twitter, auf unserem Moviepilot-Twitter-Account, haben wir auch eine Umfrage durchgeführt. Und hilft mir so ein bisschen dabei, also es bestätigt mich so ein bisschen in dem Bild, denn, na okay, bislang haben 100 Leute abgestimmt, auf unsere Frage geantwortet, wie hat euch der Auftakt der Herr-der-Ringe-Serie gefallen? Und da sagen jetzt gerade 29% überragend, mit Ausrufezeichen, geht gut los, sagen 43% und der Rest verteilt sich dann, also 28% verteilt sich auf bin noch nicht überzeugt und leider enttäuschend, wobei dann 12% nur bei leider enttäuschend sich eingefunden haben. Also das Gesamtbild ist dann doch sehr, sehr positiv. Wie gesagt, es sind nur, jetzt gerade sind es 103 Stimmen live, aber trotzdem. Ich glaube, wir können uns irgendwie, es ist ein bisschen komisch, wenn dann bei Metacritic zum Beispiel jetzt gerade, da steht jetzt gerade eine 2,5. Also das ist ja wirklich dann, In Schulnoten ist es ja eine 5-, würde ich sagen. Und das wirkt dann doch ein bisschen verzerrt, das Ganze.
Ja, und also ich meine, die ganzen großen Blätterkritiken, was ich zumindest so gelesen hatte, waren schon eher alle in Richtung positiv und euphorisch sogar, was da zu sehen war. Und ja, wieso, vielleicht kannst du noch mal für die HörerInnen, die das nicht verstehen, auseinandersetzen, wieso jetzt dieses Review-Bombing irgendwie so naja, schwierig ist. Also liegt es daran vor allem, dass man dann eine Bewertung schon sieht, wenn man selbst eine Serie gesehen hat und sich davon beeinflussen lässt und denkt, ist ja vielleicht doch nicht so gut? Oder was hängt da alles dran eigentlich?
Schwer zu sagen. Ich glaube, in dem Moment geht es einfach nur darum, dass bestimmte organisierte Gruppen, oder ich weiß gar nicht, wie organisiert es ist, Kampagnen fahren und dann, ja, ich habe das Gefühl, so ein bisschen uns ihre Meinung aufdrängen wollen. So, ich weiß nicht, ob's das so trifft. Und dann, oder eine Minderheitenmeinung als die allgemeingültige Meinung irgendwie darstellen. Und das einfach nur, weil, oder indem sie sich eben organisiert auf solche Bewertungsplattformen stürzen, in dem Fall.
Ja. Also, und das kann dann teilweise auch die Vorfreude schmälern. Richtig. Ich habe zumindest an mir selbst beobachtet, ich war echt, die Serie wurde was vor 2,5 Jahren angekündigt oder vor 3,5 schon. Und ich war die ganze Zeit total glücklich und vorfreudig zu sehen, was da kommt. Aber ich habe dann auch gemerkt, wie dieser ständige Hass auf die Trailer, auf irgendwas, was vorher schon irgendwie verbreitet wurde, mich dann auch so ein Stück runtergezogen hat. Und das erste Gefühl, was ich dann nach dem Screening hatte, war einfach eine Erleichterung, weil halt dieser Hass sozusagen für mich nicht zugetroffen hat, also weil ich die Serie so mochte. Und das ist dann auch schon komisch eigentlich, dass man erstmal sozusagen da in seinem Inneren gegenargumentieren muss als Mittelerde, als Herr der Ringe-Fan, zu sagen, nein, ich will mich jetzt nicht davon beeinflussen lassen.
Ja, nee, auch ganz kurz nochmal, also zu den Gründen, warum das jetzt gerade stattfindet. Es geht ja wirklich darum, dass das die Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay und auch der Regisseur, der Hauptregisseur J.A. Bayona, dass die ja, die Tolkien-Welt, Mittelerde, ein bisschen diverser darstellen gerade. Und ich habe ein Interview geführt mit Patrick McKay und J.D. Payne und die haben da gesagt, sie wollen einfach, dass Mittelerde mehr nach Tolkien aussieht. Also das Ganze, sie haben natürlich die ganzen Schriften, die im, sag nochmal das Wort, Silmarillion, ich hoffe, ich spreche das gerade richtig aus.
Ja, ja.
Haben sie ja studiert. Also die berufen sich da schon auf das Quellenmaterial von Tolkien und wie gesagt, damit sind dann viele Fans nicht ganz zufrieden. Und selbst wenn es nicht auf das Quellenmaterial zurückgehen würde, es ist Fantasy, da kann man machen, was man will mit. Ich würde sagen, wenn du nicht weiter was dazu sagen hast, dann können wir diesen Teil
würde ich das jetzt abhaken. Abschließen.
Ja, genau, ja. Also, sollte man nicht allzu viel Beachtung schenken dem Ganzen. Dann gehen wir mal über in den Hauptteil, würde ich sagen. Die erste Frage, die ich mir jetzt gestellt habe und die wir uns gestellt haben, ist, vermittelt die Herr der Ringe-Serie das Mittelerde-Gefühl? Also dieses Mittelerde-Gefühl, das wir, würde ich sagen, das so vor 21 Jahren entstanden ist mit den Peter-Jackson-Filmen und dass sich ja dann auch uns, die mit diesen Filmen aufgewachsen sind, die vielleicht da ihre ersten richtig großen, intensiven Kinoerfahrungen gemacht haben, dass sich bei uns so ein bisschen eingebrannt hat. Was würdest du sagen? Hat sich das... findest du das Mittelerde-Gefühl, du hast es ja vorhin schon gesagt, aber wie findest du das Mittelerde-Gefühl in der Serie wieder?
Also genau, ich hatte ja schon gesagt, dass ich es durchaus finde, dass dieses Mittelerde-Gefühl, es ist ja für jeden was anderes, das muss man ja dazu sagen. Also mein Mittelerde-Gefühl ist wahrscheinlich was anderes als dein Mittelerde-Gefühl. aber ich finde es zum Beispiel natürlich in den neuseeländischen Landschaften, die sich wiederholen. Wenn wir da über die Steppe fliegen, über Berghänge und dann laufen da zwei Wanderer mit diesen Schaufeln lang, dann sehe ich da, boah, das wurde bestimmt da in der Nähe gedreht, wo Rohan gedreht wurde. Oder in der Musik. Also es ist ja nicht umsonst, dass sie Howard Shore für die Titelmusik zurückgeholt haben für den Vorspann. Aber gleichzeitig haben wir halt Bear McCreary als Hauptkomponist. Der hat so viel Musik geschrieben, aber es ist unglaublich. Also da gab es ja jetzt schon das 2,5-Stunden-Album-lange Musikeinblick. Und dann gibt es jetzt zu jeder Folge nochmal einen Soundtrack jeweils. Mit einzelnen Tracks. Und das finde ich halt so schön. Ich würde es jetzt einfach mal an dem Musik festmachen, dass man einerseits schon Bekanntes hat, also weiß ich nicht, irgendwelche Chöre, die hohe, wortlose Gesänge zum Besten bieten oder Blechbläser, die dann die Gefahr irgendwie betonen oder so. Aber dass trotzdem es anknüpft an was Bekanntes, aber dann doch was Neues macht. Also ich finde, für mich ist so besonders gut gelungen, dieses Zitat, wenn ich es mal so nennen will, zu bringen zu dem, was wir kennen und dann trotzdem halt einen eigenen Weg zu gehen, ohne dass es sich zu weit abwendet oder zu weit zuwendet, was ja dann auch als Kopie wieder problematisch sein kann. Wie ging dir das?
Ich mochte die Musik tatsächlich auch, aber sie hat sich mir nicht so aufgedrängt. Das ist jetzt erstmal gar nichts Schlimmes. Aber ich würde dann trotzdem erstmal vielleicht was Kontroverses dem entgegenstellen, was du gerade gesagt hast. Ich hätte gerne ein bisschen was von der Originalmusik gehabt. Ich hätte gerne ein bisschen was von dem Auenland-Thema aus der Originaltrilogie gehabt. Hätte ich mich sehr von Howard Shore war das. glaube ich, ne?
Ja, genau. Der hat ja den ganzen Soundtrack geschrieben. Aber hast du das nicht im Vorspann-Song gehört? Da steckte so viel Howard Shaw und Herr der Ringe drin.
Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Connoisseur, der Filmmusik-Gourmet. Ich glaube, vielleicht kann auch sein, dass mir da die Feinheiten dann irgendwie nicht auffallen. Also das Ding ist, du musst mich auch mal ermahnen, wenn ich zu häufig jetzt den GOT-Vergleich, also den Game of Thrones-Vergleich hier raushaue. Das ist echt eine Krankheit bei mir. Ich muss alle Fantasy-Serien mit Game of Thrones vergleichen. Also mir hat das nämlich sehr geholfen, tatsächlich, dass in der Game of Thrones-Serie House of the Dragon, dass sich das so sehr nach Game of Thrones angehört hat.
Das Ganze Aber das war doch der genaue Soundtrack, oder? Das hat mich, witzig, dass du sagst, weil mich hat es gestört, dass genau der gleiche Song unter dem neuen Intro lag, wo ich dachte, konnt ihr euch nichts Neues ausdenken.
Nee, aber auch okay. Schon das war ja dann bei der zweiten Folge, wo dann im Intro dieselbe Musik gelaufen ist, ne? Ja, aber genau. In der ersten Folge haben sie ja auch schon zumindest sehr, sehr, sehr eindeutige Versatzstücke aus der Ramin Djawadi-Fundus so rausgeholt. Also ich fand das gut, es hat mir geholfen, mich direkt mehr in das Herr der Ringe-Gefühl da so reinzulegen in dem Moment. Also ich habe mich direkt wieder so reingebeamt gefühlt in die Game of Thrones-Zeit. Also ich hätte mich nicht beschwert. Ich finde es andererseits natürlich gut, dass sie da was Originales machen und so weiter. Aber irgendwie so ein kleiner Anker. So ein kleiner Musikanker hätte mir geholfen.
Ich verstehe völlig, was du meinst. Ich glaube, für mich ist es einfach so ein bisschen billiger Trick zu sagen, die Musik kennt ihr, da habt ihr sie. Mhm. Aber ich muss natürlich auch umgekehrt sagen, ich höre jetzt den Herr der Ringe Soundtrack schon 2 Wochen rauf und runter und habe jetzt die Themen sozusagen schon im Ohr und freue mich, ach, jetzt kommt hier das Haarfuß-Thema, also auch wieder so leicht, ganz anders als das Auenland-Thema, aber auch wieder so eine Leichtfüßigkeit drin, die irgendwie zu dieser Rasse passt und oder jetzt das bedrohliche Wummern, wenn Saurons Thema kommt. Also richtig wie so eine Oper im Prinzip, die so mit einzelnen Versatzstücken und Themen arbeitet, die dann irgendwie anders zusammenpassen. Also finde ich schon mutig, dass sie sich da was Neues trauen.
Ja, nee, mutig auf jeden Fall. Ich denke, sie hätten gerne auch von mir aus auf diesen, wie du sagst, billigen Trick, es ist billig, hätten sie gerne zurückgreifen können. Also wie gesagt, also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, beispielsweise ein neuer Flut der Karibik-Teil kommt oder so und das spielt dann von mir aus auch 20 Jahre vorher, würde ich mich nicht beschweren, wenn dann das berühmte Flucht der Karibik-Thema kurz vorher läuft. Es ist einfach, ja.
Man muss natürlich auch dazu sagen, also die Herr der Ringe Filme waren von Warner Brothers und die Serie ist von Amazon. Also da jetzt nochmal die Rechte noch an Musik und allem nachzukaufen, ich glaube, da wären wir dann mit der 1 Milliarde nicht mehr bedient gewesen, die es jetzt schon kostet.
Das habe ich ja gar nicht beachtet. Nee, ich will natürlich nicht, dass das arme Amazon dass das am Hungertuch knappt nach dieser Serie. Das wollen wir natürlich auch nicht.
Jeff Bezos geht betteln.
Ja, genau. also, dann hätten wir natürlich jetzt, wir haben die Musik abgehakt. Was sagst du zu dem Look? Also, ich kann da kurz mal anfangen, weil ich finde, ganz am Anfang, in den ersten 10 Minuten, wenn dann, da gibt es diese Schlachtenszene zwischen den Elben und den Orks. Und da dachte ich mir ganz kurz, also das war ja so, das, ich glaube, da fällt dann auch Regen oft auf die Rüstungen drauf und so weiter. Das war so eine richtig schöne, dichte Textur plötzlich auf diesen Bildern drauf. Da dachte ich mir, diesen einen Ausschnitt, der hätte genauso gut auch in den Herr der Ringe-Filmen von Peter Jackson stattfinden können. Also, oder
die Rüstungen sind ja sogar ähnlich.
Genau. Ja. Also gar nicht mal unbedingt bei den Hobbits, bei den Hobbit-Filmen, die sind ja alle noch ein bisschen digitaler noch, also die wirken zumindest ein bisschen digitaler, alles ein bisschen glatter, aber das war so richtig schön rau, dieses eine Bild. Ich glaube, wenn dann der Bruder von Galadriel da in die Kamera reinbrüllt, ich glaube, der Ausschnitt ist auch im Trailer, glaube ich, schon zu sehen.
Ja, Finrod.
Den meine ich. Ich finde auch gut, dass sie diesen Ausschnitt in den Trailer reingenommen haben, weil das ist, glaube ich, eines der besten Bilder aus der Serie, wenn es darum geht, so eine raue Fantasy-Welt abzubilden. Das sah richtig schön, wie gesagt, rau und eklig, fies aus. Das würde ich mal so herausheben als positives Beispiel für den Look der Herr der Ringe-Serie.
Soll ich dir mal ein Beispiel nennen für ein völlig sinnloses Detail, was mich begeistert hat? Es gibt ja diesen hölzernen elbischen Wachturm, wo die da über die Südländer wachen. Und es gibt, man sieht es nur so für so eine halbe Sekunde, es gibt so eine Trittleiter, die der elbische Kommandant aufwärts steigt, um zu Arondir zu gehen. Und diese Trittleiter, die ist so aus so gewachsen, geschwungenem Holz, aber mit so Doppelstufen, die dann jeweils versetzt sind. Also, dass man einen Fuß ein bisschen weiter oben als einen anderen wetzen kann, aber trotzdem nebeneinander statt übereinander bei einer Leiter. Also so eine Doppelstufenleiter. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist ein Detail, wahrscheinlich, weil ich niemand drauf achtet, aber das ist so genial für mich, weil es was Neues ist, was ich so noch nicht gesehen habe, was irgendwie zu den Elben passt mit diesem Holz und was trotzdem so im Hintergrund stattfindet, dass es mich dann wieder an die Filme erinnert hat, wo dann auch vieles einfach nur so im Detail vielleicht verloren geht, weil entweder fängst du die Kamera ein oder nicht, aber es ist halt da, es wurde geschaffen. Ja.
Ja. So viel zur Elbenleiter. Ich finde es sehr interessant. Was mir bei dieser Turmszene aufgefallen ist, ich glaube, die Elben, die haben sehr saubere Füße, habe ich das Gefühl. Weil da war ja kein Schmutzfleck auf diesem Holzturm. Da hätte man ja essen können vom Boden.
Ja, ich argumentiere dagegen, Legolas ist ja auch so leicht, dass er auf Schnee laufen kann. Warum sollte denn der Dreck an ihm kleben bleiben und an den Elbenschuhen?
Das ist sehr praktisch. Also, ja.
Keine Ahnung, nein, ist mir nicht so aufgefallen.
Ja, nee, den habe ich so eine Erinnerung als das Element, was so ein bisschen künstlich tatsächlich wirkte, weil es eben so extrem sauber war. Da oben. Es wirkte wie so, als wäre das gerade aus dem IKEA-Regal rausgenommen worden, dieser Turm, gerade aufgebaut worden. Es riecht noch, nach Holz. So.
Obwohl er schon 70 Jahre da dient, ja.
Ja, stimmt, das haben sie sogar gesagt. Ne? 70 Jahre mussten sie da ausharren. Genau.
Aber ansonsten so Kostüme und sowas sind doch schon sehr schick, oder? Hast du da an den Kostümen was auszusetzen? Ich habe mir die sehr gerne angesehen, mal mit Stickereien und mal hier mit holzgeschnitztem Brustpanzer. Den konnte ich mir gar nicht satt sehen. So unterschiedliche Materialien, die dann auch zum Vorschein kommen.
Ja, da haben sie sich, glaube ich, wirklich sehr viel Mühe gegeben. Da fand ich auch die Details sehr, sehr, sehr schön. Auch nochmal, also ich darf nicht zu häufig mit den Interviews angeben, die ich geführt habe.
Bitte, tu es.
Aber ich hab 5 Interviews geführt mit den Herr der Ringe-Darstellern und Showrunnern. Und was ich sehr interessant fand, sie haben darauf geachtet bei den Hobbits, dass die sehr große Nüsse unter anderem und so kleine Eicheln im Haar haben, damit die eben kleiner aussehen. Das fand ich ein schönes Detail.
Wieso sehen die kleiner aus, wenn sie Blätter im Haar haben oder Nüsse?
Nee, so ganz, die ganz große Nüsse haben die genommen.
Ah, okay, ja, das ist dann immer dieser Größenvergleich da. Ja,
genau,
okay.
Genau. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also das war auch so eine Sache, die sie immer wieder betont haben, wie sehr sie darauf achten mussten, dass, genau, also ich fange nochmal anders an. Also es sind häufig unterschiedlich große Wesen in dieser Serie unterwegs. Und sie mussten immer darauf achten, dass man das auch merkt. Also sie mussten immer die Prothesen und die Props, also die Mensch, es fällt mir der deutsche Begriff für Props nicht ein, egal, für die Gegenstände, die da rumstehen. Da müssen sie immer darauf achten, dass die den Größen der Wesen entsprechen. Und da gibt es auch ein schönes Detail, der Haarfuß, der Vater von Nori, der wird eingeführt mit einem Kaninchen im Arm. Da kannst du dich bestimmt dran erinnern. Und dieses Kaninchen, das ist eigentlich sehr, sehr groß. Das ist ein Riesenkaninchen. Es wirkt aber kleiner, weil der Haarfuß ja an sich kleiner wirken soll für uns. Also es ist ein Maßstabstrick.
Wie die Brombeeren halt, ne? Ja. Die auch so riesig sind. Und dann denkt man, wenn es normal große Brombeeren wären, dann wären diese Wesen sehr klein.
Ja. Genau. Also das hat jetzt mit den alten Herr-der-Ringe-Filmen gar nicht so viel zu tun. Es geht mir nur darum, herauszustellen.
Und das gab es aber auch.
Also da
zum Beispiel Riesenschwein rum.
Richtig. Ich wollte nur darauf hinweisen, wie viel Kreativarbeit da reingeflossen ist, wie viele Gedanken, die sich darüber gemacht haben, dass das alles, dass wir uns keine großen Gedanken darüber machen müssen. Also dass wir keine Risse in der Illusion, in der Fantasy-Illusion haben. Also da ist sehr viel Arbeit reingeflossen. Das fand ich sehr beeindruckend, so, was ich da so erfahren habe. Und allein, dass man das merkt, wie viel Mühe da reingeflossen ist, allein das ist für mich schon ein großer Schritt vorwärts im Vergleich zu gewissen Serien wie zum Beispiel Wheel of Time oder so. Also einfach mal das
bei Amazon zu bleiben.
Genau, um bei Amazon zu bleiben. Können auch noch ein paar andere nennen, aber bleiben wir mal bei Amazon. Wollen wir den Teil abschließen oder hast du noch was zu den zum Mittelerde-Gefühl zu sagen? Irgendwas abschließen? Ich kann ja auch mal. Ich glaube, ich habe nichts mehr weiter.
Also ich würde vielleicht noch kurz auf sowas eingehen wie Elemente, die dann doch irgendwie auf die Filme vielleicht ein bisschen anspielen. Also, dass man doch, also ich hatte zumindest, ich weiß nicht, wie es dir ging, hattest du ab und zu so einen Moment, wo du dachtest, ach, jetzt ist hier so ein geheimer Querverweis zur Peter-Jackson-Trilogie drin. Hattest du so Momente?
Gar nicht so häufig. Das war bei der Game of Thrones-Serie, Ding, ich habe es wieder gesagt, da war das deutlich häufiger. Nicht, dass es mich gestört hat, aber hier in diesem Fall gar nicht so sehr tatsächlich. Also vielleicht kenne ich mich da auch einfach nicht gut genug aus.
Nee, aber es ist tatsächlich sehr, sehr subtil, wenn es gemacht wird. Und das fand ich halt auch wieder schön, weil, wie gesagt, ich mag es, wenn sie jetzt sich was Neues trauen. Aber halt so pointiert gesetzt, dass ich dachte, ja, da passt es dann irgendwie. Also zum Beispiel, wir haben in Folge 1 diese eine Rückblenden-Szene, wo es hieß, Morgoth, der große Böse, ist besiegt, aber sein Diener Sauron ist noch da. Und dann sieht man da die Rüstung von Sauron, also Sauron und seine Rüstung, so eine Treppe runtersteigen. Zwischen seinen Schergen und diese Rüstung sieht ja also fast haargenau so aus wie die, die wir eigentlich kennen aus dem Prolog von Die Gefährten. Und wo ich dachte, ja, wenn sie da jetzt eine andere Rüstung entwickelt hätten, dann hätte das einfach nicht funktioniert. Also dann hätten sie gedacht, da will man sich irgendwie absetzen. Und in dem einfach so ganz pointiert zu sagen, da spielen wir jetzt mal visuell auf das an, was ihr kennt, hat für mich dann funktioniert. Oder weiß nicht, dass mal kurz ein End zu sehen ist, wenn der Meteorit durchs Bild fliegt oder ja.
Ah, cool. Solche Sachen fallen mir alle nicht auf. Mir ist gerade noch was eingefallen, nämlich ich hätte zwischendurch, glaube ich, ich hätte gern ein bisschen mehr Horror gehabt. Also Peter Jackson kommt ja aus dem Horror-Genre so raus. Also er hat ja vor Herr der Ringe da ja fast nur Horrorfilme gedreht, so viel ich weiß. Das hat mir ein bisschen so gefehlt zwischendurch. Es gibt eine Szene, ich glaube in Folge 2, wenn die Südländer Menschen auf den Ork treffen. Das ist so die eine Horrorszene. So.
Die fand ich dann noch richtig stark so als Horror inszeniert, dass ich auch dachte, oh, jetzt trauen sich ja wirklich mal was Gruseliges, was dann schon an die FSK 12, an der FSK 12 kratzt. Also einfach so dieses ganze Inszenieren, dass man immer nur so einen Teil sieht und dieser bezahnte Mund des Orks in Nahaufnahme, das fand ich so gruselig. Erstmal sieht man eine Hand und dann sieht man da nur eine Maske und so, bevor das alles entdeckt wurde und dieser typische Schrankmoment, den man aus Horrorfilmen kennt, wo sich jemand versteckt und nicht so laut atmen will, war ja auch drin. Hat für mich dann funktioniert. Du hättest gern noch mehr davon gehabt, oder?
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es noch kommt. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach in den ersten Folgen auch niemanden verschrecken wollten, aber oder pessimistischer gesagt, es könnte natürlich auch sein, dass die Serie einfach ein bisschen zahmer ist, da komme ich vielleicht auch später nochmal drauf, das auf das Wort zahm, hoffentlich vergesse ich es nicht. genau, aber wir können ja erstmal diesen Punkt abschließen. Kommen wir zur Geschichte. Die Geschichte, die ist wahnsinnig groß. Wir haben es ja vorhin schon kurz angeschnitten, das bezieht sich auf das Silmarillion, also so ein Schriftwerk, würde ich sagen, von Tolkien. Vielleicht, oder wie würdest du es beschreiben? Also was ist das Ausgangsmaterial?
Also eigentlich, gerade wenn man den Vorspann der Serie studiert, steht da immer explizit basiert auf den Anhängen von Der Herr der Ringe. Weil sie natürlich nur die Rechte offiziell gekauft haben. Natürlich steckt doch irgendwie ganz viel Silmarillion drin, weil ja das dann wahrscheinlich auch in den Anhängen dann mal kurz für ein paar Sätze erwähnt wird, um dann nochmal zurückzuschauen. Aber ich finde es jetzt, nachdem ich die ersten zwei Folgen gesehen habe, gar nicht so kompliziert, jetzt mehr die Geschichte zusammenzufassen. Also klar, wir hatten diesen Prolog, wo gesagt wurde, es gab einen großen Krieg gegen Morgoth, den Bösen, der wurde besiegt. Galadriel rennt zwar mal noch rum und versucht da die Reste zu jagen, aber letztendlich haben sie jetzt den Frieden erklärt und wollen damit abschließen. Und dann kommt jetzt doch wieder was Neues, was sich regt.
Ja, kompliziert würde ich auch nicht sagen. Nee, ich würde eher bei dem Begriff irgendwie groß bleiben. Also kompliziert finde ich es tatsächlich auch nicht, weil ich tatsächlich auch finde, dass es sehr, sehr gut organisiert ist. Also wir können uns immer gut orientieren. Es sind einfach sehr viele Handlungsorte. Die laufen so ein bisschen nebeneinander her. Wir können das ja mal kurz irgendwie so ein bisschen durchgehen. Also es gibt die Elben mit Galadriel, Elrond und Gil-galad. Es gibt die Haarfüße, es gibt die Südlande, es gibt Khazad-dûm und dann gibt es noch Valinor, also ich nenne es jetzt wirklich mal Jenseits. Es gibt Lindon, es gibt Eregion, da wo die Zwerge dann auch. Nee, Moment, nicht. Eregion ist die Schmiede.
Genau, die Zwergen, die Elbenschmiede.
Ja. Khazad-dûm ist das, wo ist die Zwergenstadt.
Spätere Moria kennen wir sicherlich noch alle in verfallenem Zustand, jetzt in Hochzeiten.
Genau. Erstmal vielleicht ganz kurz, welche der Geschichten oder welcher der Handlungsorte hat dir denn da am besten gefallen?
Jetzt stellst du mir eine Frage.
Ja, jetzt habe ich dich kalt erwischt, ne?
Jetzt hast du mich kalt erwischt. Also witzigerweise, ich muss sagen, von den Haarfüßen hatte ich am wenigsten erwartet, weil ich dachte, ja, bringst du halt noch ein paar Hobbits rein, okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Und die sind für mich so das schönste Element, um so ein bisschen Stimmungsheber zwischendurch zu haben, ohne es lächerlich zu machen. Also einfach so ein, schon wie die eingeführt werden, wie so Lemminge oder wie so Erdmännchen, die aus dem Feld auftauchen und dann so im Verborgenen leben und dann ihr eigenes kleines Reich haben und dann weiterziehen. Das fand ich schon sehr, sehr cool gemacht. Das einfach auch in Abgrenzung dann zu den anderen großen Sachen, wie zum Beispiel Lindon als große Elbenhauptstadt, wo dann ganz viel Bögen nach Bruchtalart stehen, von der Architektur so ähnlich. Einfach, dass man das so als Gegenüberstellung hat, wie unterschiedlich so die einzelnen Völker leben, fand ich schön.
Ja, jetzt wo du sagst, dass dir die Haarfüße am besten gefallen haben, ich hatte so ein bisschen meine Probleme mit den Haarfüßen tatsächlich.
Okay, also, okay.
Mir war das alles ein bisschen zu verspielt. Es hat sich ein bisschen zu sehr nach Astrid Lindgren und Bullabü und die Kinder- oder Ferien auf Saltrukan angefühlt. Da musste ich immer wieder dran denken. Das war mir ein bisschen zu sehr an so einem Kinderabenteuer dran. Gar nicht jetzt, ich meine, das ist nicht mega negativ. Es war einfach nur, ich fand es ein bisschen zu, das war das, was ich meinte, da war es mir einfach ein bisschen zu zahm. Da war es mir ein bisschen zu kindlich alles. Ich habe wenig Interesse an dem Haarfußstrang bisher. Klar, da kommt dann irgendwann der Fremde. Und das ist ein großes Rätsel, aber dieses Rätsel ist auch einfach bislang so vage. Da können wir auch später nochmal drauf kommen. Also da kann man so viel spekulieren über dieses Rätsel um den Fremden. Das macht das alles so ein bisschen spannend. Dadurch ist da so ein bisschen Leben in dem Haarfußplot drin. Aber sonst interessieren die mich gar nicht. Tatsächlich.
Echt? Das ist ja super interessant. Ich habe die so gern gesehen und mich immer wieder gefreut, wenn die kommen. Aber ich finde es auch einfach so in der Abgrenzung wichtig. Also wir haben die Elben, die jetzt lange das Böse gejagt haben und glauben, besiegt zu haben, die ja schon so als Initiatoren dieses Kampfes klar dastehen, sich also lange mit beschäftigt haben. Wir haben die Haarfüße, die damit eigentlich noch überhaupt nichts zu tun hatten, also wo dann so in diese Unschuld irgendwie dieses Böse so ein bisschen einbricht. Also erstmal nur in Form dieses Wargs oder Wolfs, der sich da nur auf der Hügelkuppe zeigt. Und dann haben wir die Südlande, die irgendwie aus der Vergangenheit noch da geprägt sind, weil sie halt ihre Vorfahren für Sauron und Morgoth gekämpft hatten und die jetzt irgendwie mit dieser Schuld leben müssen und wo dann das Böse sich tatsächlich wieder regt, dass man irgendwie aus so unterschiedlichen Ecken des Reiches mit so unterschiedlichen Perspektiven das aneinander bindet und zu sagen, das Böse ist überall, es hat geschlafen, jetzt kommt es wieder.
Ich finde es interessant, dass du gerade gesagt hast, aneinander gebunden, weil ich fand das Ganze... Ich finde es schon interessant oder sehr, sehr klar organisiert, das Ganze. Hm. Aber mir kommt das alles gerade noch ein bisschen lose zusammengenäht vor. Also diese verschiedenen Handlungsstränge. Mir ist immer nicht so richtig klar, warum wechseln wir jetzt gerade den Handlungsort zum Beispiel? Ergibt das jetzt gerade erzählerisch Sinn? Da würden mir so Ansatzpunkte, erzählerische Ansatzpunkte würden mir da irgendwie helfen. Das ist mir bei zum Beispiel bei der Achtung, ersten Staffel Game of Thrones, da gibt es ja auch sehr viele Handlungsorte. Und die haben nicht immer was miteinander zu tun, sondern sehr entfernt haben die was miteinander zu tun. Aber es gibt immer so kleine Glieder oder so kleine Scharniere so in den Dialogen, wo man dann ganz genau weiß, warum man jetzt gerade zum Beispiel von den Starks zu Daenerys rüberwechselt zum Beispiel. Da fand ich das hier teilweise sehr, sehr random. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, warum jetzt gerade wir von Khazad Dûm zu den Haarfüßen zurückwechseln. Also es gibt keinen Anlass dafür. Es ist einfach so, weil die jetzt gerade eben nebeneinander existieren müssen. Das stört mich manchmal so ein bisschen.
Also der Hinweg hat für mich funktioniert, dass ich gesagt habe, wir haben erst Galadriel, die uns sozusagen in die Geschichte einführt. Erstmal die Elbengeschichte rückblickend, als sie klein war, und dann halt die Jagd nach Sauron. Und dann, um mit ihr sozusagen diesen Fuß in die Tür zu kriegen und zu sagen, okay, Saurons Bedrohung ist auch bei den Haarfüßen, Saurons Bedrohung ist auch bei den Südländern. Das heißt, und wenn wir dann wieder zurück zu den Elben springen und sagen, okay, die wollen jetzt irgendwie was Großes schaffen, um sich vielleicht dagegen zu wehren, höhere Ringe der Macht, dann muss man zu den Zwergen kommen, damit die da auch noch Anteil haben können, dann diese Ringe oder diesen Schmiedeturm, von dem ja dann erstmal die Rede ist, zu schaffen. Und sobald erstmal sozusagen alle irgendwie über diese Bedrohung verbunden und eingeführt wurden, macht's mir dann gar nichts mehr aus, dass wir jetzt nicht jedes Mal begründen, wo wir jetzt da über die Mittelerde-Karte fliegen, um uns dann wieder im Norden und im Süden und im Osten wiederzufinden.
Ja, das ist auch wahrscheinlich eher so eine Hilfestellung für mich. Das ist auch eine Frage der Eleganz dann vielleicht auch. Also der erzählerischen Eleganz. Es sind nur Details. aber sie helfen, also mir hilft das, so ein Gefühl von einem erzählerischen Fluss herzustellen. Nee, es ist ja in diesem Fall dann kein Gefühl, es ist ja dann eher wirklich ja, so Bindemittel, die dann so eingebaut werden. Es ist ja, ich meine, Daenerys und die Starks, die hatten einfach in der ersten Staffel wenig miteinander zu tun. Trotzdem gab es dann eben schon, wurde das Gefühl vermittelt, dass es was miteinander zu tun hat. Das ist dann mehr so was, so ein Metagefühl dann vielleicht auch, wo ich da gar nicht den Finger irgendwie drauf halten kann, wie sie es machen, weil das einfach Leute sind, die da sehr viel Ahnung von haben, wie man sowas macht, ohne dass man es mitbekommt. Da fehlte mir so ein bisschen manchmal so diese Bindung. Aber es ist ganz schwer, das zu erklären. Ihr merkt es vielleicht gerade. Aber ich hatte so ein bisschen meine Probleme damit in den ersten beiden Folgen, weil ich die Handlungsstränge für sich gesamt genommen schon interessant fand. Aber wie gesagt, das große Ganze fließt so ein bisschen parallel nebeneinander her und manchmal trifft es sich. Und deswegen, da kann ich nochmal auf diesen einen Moment zurückkommen mit dem Meteoritenmann. Deswegen fand ich diesen Moment so stark, weil da einfach mal alles zusammengeschnürt wurde von diesem Meteor, der über ganz Mittelerde rüberfliegt. Und alle gucken sich das in dem Moment an. Da war so ein Gemeinschaftsgefühl da.
Ja, die Sonnenfinsternis, die keiner sozusagen nicht sehen kann in anderen Filmen, ist hier der Meteorit. Ja. Es ist legitim, kann ich nachvollziehen, was du sagst, Hendrik. Genau. Bei mir war es dann eher so, ich sehe halt diese Größe, die da erschaffen wird mit unterschiedlichsten Völkern und Orten und die sind so weit voneinander entfernt. Und ich freue mich dann eher so mit Blick auf die Zukunft, dass ich denke, boah, wann werden sich diese Figuren das erste Mal begegnen? Es hat ja in Game of Thrones auch ewig gedauert, bis sich irgendwelche mal über den Weg gelaufen sind.
Figuren, Stichwort. Ich hatte dir die Aufgabe gestellt, Esther, dass wir so ein kleines Ranking machen mit unseren drei liebsten Figuren. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Hast du überhaupt was vorbereitet? Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
Es ist echt schwer, nur drei zu finden. Ich mag wirklich sehr viele, sehr gerne, schon jetzt nach kurzer Zeit. Aber ich würde sagen, wir wechseln uns einfach immer ab. Also du fängst an, dann mache ich einen, dann haben wir vielleicht auch Überschneidung. Wer ist dein Erster?
Ist tatsächlich ganz, ganz langweilig. Moment, nee. Wir fangen am besten unten an, oder? Also mit dem dritten Platz würde ich sagen, fangen wir an. Dann machen wir ein bisschen spannend.
Das wäre jetzt ja blöd. Aber
oder?
Ich überlege gerade, dann muss ich mir ja irgendjemanden aufheben. Und wenn der dann nicht kommt. Nee, komm, also okay. ich hab jetzt, hast du ein Ranking wirklich erstellt von 1, 2, 3, ja, wo du sagst, das ist ein klarer Erster, okay.
Lass uns einfach so machen, ich trage meine drei einfach vor und dann gucken wir mal.
Okay, einfach drei.
Ja, ich fange mal unten an mit meinem dritten Platz, das ist nämlich Durin, der Hauptzwerg. Endlich reden wir mal über die Zwerge, weil ich fand den Zwergenstrang am emotionalsten, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, der Dialog, den Durin und Elrond führen, der ist einfach richtig, richtig schön. Der ist sehr intim und ich mag den Charakter auch. Er ist sehr, sehr schön, sehr detailliert ausgeschrieben. Ich weiß schon viel über ihn, der ist ein Family Man und ich finde es ein bisschen komisch, dass seine Kinder nur mit Masken rumlaufen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was mit denen los ist.
Ich glaube, das war dann einfach einfacher zu sagen, wir haben noch Zwergenkinder und dann gleich noch einen Tolkien-Verweis zu streuen, weil im Silmarillion zum Beispiel erfährt man, dass die Zwerge früher mit so feuerfesten Masken immer gegen Drachen gekämpft haben. Deshalb sind das eigentlich wichtige Elemente so im Zwergenkampf und Überbleibsel dieser kämpferischen Zeit. Insofern war das wahrscheinlich einfach nur schon mal so ein Kopfnicken. Übrigens, hier, guckt mal, Zwergenmasken habt ihr bei Peter Jackson noch nicht gesehen.
Ich finde es sehr gut, dass du in diesem Podcast bist für solche Details. Durin, cooler Typ. Was ich außerdem spannend finde, ich habe mal einfach geguckt, wie der Darsteller von Durin wieder in echt aussieht. Und ich würde den nicht wiedererkennen.
Ich auch nicht.
Wahnsinn. das ist bei dem wirklich dieser Richard Armitage-Effekt von Der Hobbit. Da spielt Richard Armitage spielt den Thorin Eichenschild. Und den würdest du auch nicht wiedererkennen. Ohne seinen riesigen Bart. Und ich glaube, der hat auch ein bisschen was mit seiner Nase gemacht, meine ich. Aber wirklich, den Owain Arthur, der spielt den Durin, der sieht aus wie ein Rugby-Spieler von, keine Ahnung, aus der irischen ersten Liga, also wo auch immer Rugby gespielt wird. Also du würdest ihn nicht als den Durin mit seiner sehr charakteristischen Nase und diesem Rauschebart wiedererkennen. Er hat auch eine ganz andere Haarfarbe.
Und so leicht buschigen Haaren oben auf dem Kopf,
ja. Ja. Also der wird seine, ja, der wird auf der Straße nie erkannt als Zwerg.
Ja, ja. Ja, schön, dass du ihn genannt hast. Dann muss ich ihn nicht mehr nennen, obwohl er bei mir natürlich auch ganz oben dabei war.
Okay.
Henrik, Durin ist einfach großartig. Vor allem diese Einführung so als schmollender Zwerg. Also er hat so ein bisschen so, du hast mich 20 Jahre nicht besucht. Jetzt zeige ich es dir in diesem Kraft-Contest. Und gleichzeitig kann man es ja total verstehen. Also wenn sich jemand 20 Jahre bei mir nicht melden würde und dann so wieder vor der Tür steht und sagt, ach komm, ich bin doch dein alter Freund, kannst dich nicht erinnern.
Ja, ich habe sehr viel,
dann
ich habe ein schlechtes Gewissen
gehabt
gegenüber meinen Schulfreunden von damals.
Und einfach auch so dieser liebevolle Umgang mit der Frau, mit dieser, seiner Gattin, dass man einfach sofort in so ein Familienleben reingeworfen wird und denkt, ja, bei den Zweien funktioniert's und ja. Da musste ich dann zwischendurch auch denken, so an Gimli und Legolas. Die sind zwar keine Kopie, Elrond und Durin, aber man hat so ein bisschen diese Vibes auch mit drin. Einfach diese Rassen, die aufeinander prallen, aber gleichzeitig auch der Umgang miteinander. Also wie sie sich so geschickt ausspielen irgendwie, weil Elrond merkt dann schon, dass irgendwas nicht stimmt. Zum Glück ist er ein bisschen feinfühlig. Und Durin gleichzeitig will dann natürlich auch überredet werden, dass er bleibt und dass er sich entschuldigt und nur mal ganz kurz der Familie noch entschuldigen und na gut, du darfst noch zum Essen bleiben und so. Also es ist einfach so herrlich, diese Dynamik, wie die aufgemacht wird. Auch davon würde ich gerne mehr sehen. Gib mir eine Buddy-Serie Durin und Elrond.
Ich glaube, wir werden noch viel von den beiden sehen, oder? Die haben jetzt ja einen Vertrag abgeschlossen. Die müssen da jetzt da, also müssen sie jetzt ja zwangsläufig mehr Zeit miteinander verbringen, wenn sie da ihren, was ist das, ihre Mine?
Schmiedeturm. Nee,
Schmiedeturm, ihren Schmiedeturm da bauen. Also das dauert ja ein bisschen. Also die werden jetzt da ihr, also die werden, zumindest Arbeitsfreunde werden sie jetzt wieder.
Ja. Es gibt auch schon Promobilder, wo Durin neben Elrond in den goldenen Wäldern von Lindon zu sehen ist. Also, ja. Er kommt auf jeden Fall auch mal dann in die Elbenwelt, was vielleicht auch lustig wird, das mal umzudrehen und nicht den großen Elrond, der sich unter irgendwelchen Torbögen durchducken muss, in Khazad-dûm zu sehen, sondern auch mal umgekehrt dann die Fish-Out-of-Water-Situation zu haben.
Ja, hoffentlich mehr Abendessen und hoffentlich sehen wir auch mal die
die Kinder.
Die Gesichter der Kinder. Ich würde mal zu meinem zweiten Platz gehen, das ist nämlich dann direkt der Harold Elrond. Da dachte ich mir auch, also erstens haben Elben haben Eltern, ne? Die werden nicht einfach so. Ja, also wenn Harold Elrond Eltern hat, dann hassen die den ja. Also erstmal, wie kann man jemanden Harold Elrond nennen?
Der heißt nicht Harold, der ist ein Herald. Der ist also ein Schriftführer und Verkünder.
Ich glaube, das müssen wir rausschneiden. Nein,
das ist
drin.
Lustig,
wir lassen es
drin.
Ist das peinlich. Wie gesagt, gut, dass du in diesem Podcast bist.
Wenn es euch auch so ging, das ist aber wirklich sehr zusammengezogen am Anfang, dachte ich auch so, okay, ich musste da echt drüber nachdenken, was bedeutet das jetzt? Und dann stellt sich ja erst so raus, okay, er schreibt da offenbar Reden und will aufsteigen als Politiker.
Naja, dann ist mein Gag auf jeden Fall jetzt hinfällig. Also ich mag Elrond auf jeden Fall, weil ich nicht so richtig weiß, also ich, oder anders, ich mag Elrond, nächster Game of Thrones, weil er so am ehesten, glaube ich, noch ein Game-of-Thrones-Charakter ist. Ich weiß nicht so richtig, wo er hin will. Er wirkt ein bisschen durchtriebener, als er uns glauben lassen möchte. Ich fand auch diese ganze Aktion, mit der er Galadriel so ein bisschen ausbotet, im wahrsten Sinne des Wortes, fand ich sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht so richtig, ich kann nicht durch seine Fassade hindurchblicken. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass er einer der Hauptcharaktere ist.
Das macht es aber auch gerade so interessant, finde ich, bei ihm, weil Galadriel spricht ihn da gleich mal an, du bist offenbar gut Politiker geworden, so seit wir uns das letzte Mal gesehen haben.
Ah ja, stimmt.
Und man hat diese Momente, wo man total merkt, oh, er ist so stolz auf seine Position. Also wenn er die Rede mitspricht von Gil-galad, dem Hochkönig der Elben, wo man merkt, okay, er hat die geschrieben. Als Herold, dann merkt man, okay, er hat da so einen gewissen Stolz und Ambitionen natürlich auch als Politiker, gerade weil er auch eingeführt wird als, übrigens, es gibt einen Rat der Elben, aber du bist nicht eingeladen, es sind nur die Fürsten, was dann auch natürlich so ein kleiner Hieb ist für ihn. Und gleichzeitig, als er dann zum Beispiel mit Celebrimbor nach Khazad-dûm geht und dann sagt, okay, lass mich meine Aufgabe machen, du kannst schmieden und ich kann Politik, da färbt das dann auch alles, was er danach tut, so ein bisschen ein, weil ich zum Beispiel nicht sicher bin, verliert er wirklich, weil er einfach verliert diesen Stärke-Contest der Zwerge oder bricht er seine Axt absichtlich ab, um dann sozusagen niederwürfig zu sagen, okay, du bist stärker als ich, können wir jetzt wieder Freunde sein, zu sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Und gleichzeitig hat er dann halt auch warme Momente, wo man denkt, ja, er will ja irgendwie dann doch nur das Beste für sein Volk und für Galadriel und auf alle aufpassen.
Nee, genau, das macht es so schwer, ne, ihm zu folgen, weil ich nehm ihm sowohl die warmen Momente ab, als auch dieses strategische, dieses Politikerhafte. Das ist, ja.
Du siehst aber nicht Ned Stark in ihm, den jungen Ned Stark, den er in Game of Thrones gespielt hat.
Das müssen wir auch kurz erwähnen. Ne? Er hat den jungen Ned Stark gespielt. Ja, nee, gar nicht. Ich hatte ihn noch gar nicht so sehr vor Augen, diese Szenen, wo er, das sind ja, glaube ich, auch nur Rückblenden.
Das immer, gefühlt ne? er 5 Minuten in ganzen 8 Staffeln Game of Thrones oder so. Ja, ja.
Ja, gut. Aber schön, dass er in 2 so großen Fantasy-Serien mitgespielt hat. Ja. Er ist der der Robert Pattinson von Mittelerde, also der auch, also Robert Pattinson deswegen, weil er in Harry Potter und Twilight mitgespielt hat, so einfach, um das nochmal diese Referenz zu erklären. Ich gehe mal schnell zu meinem Platz 1, da mache ich es ganz kurz. Das ist Galadriel. Ich habe die Serie inzwischen, also die ersten beiden Folgen inzwischen 3-mal geguckt und ich hatte während der ersten Tour hatte ich mit ihr so ein bisschen Probleme. Ich fand es ein bisschen sehr verbissen, das Ganze, und ich hatte auch mit Moffat Clark so ein bisschen Probleme, weil sie mir auch irgendwie verkrampft vorkam. Dann habe ich auch verstanden, warum das alles ist. Das ist nämlich alles natürlich eine Technik von ihr. Mir ist dann erst bewusst geworden, in welche Richtung sich Galadriel bewegt, wie ehrgeizig sie ja wirklich ist. Sie ist ja nicht nur ideologisch, sie möchte ja nicht nur Sauron jagen und ihren Bruder rächen. Sie ist ja auch, in ihr schlummert ja auch so eine Ambition. Und dann habe ich mich erinnert an diese eine Szene in Herr der Ringe, wo sie dann, ich glaube, auf einen der Hobbits dann, ich glaube, es ist auf Frodo, genau, auf Frodo dann, wo sie sich dann verwandelt in dieses Machtwesen, was auch immer das ist, und dann auf Frodo herabstürzt. Und das finde ich dann sehr, sehr, diese Verknüpfung habe ich dann hergestellt, und das fand ich dann sehr, sehr spannend, weil sie vibriert, also die Darstellung von, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, also Morfydd Clark hat so einen vibrierenden Schauspielstil, ihre Augen zucken manchmal wirklich so ganz komisch, wenn sie zwinkert und so weiter. Sie hat einen sehr emotionalen Schauspielstil, den ich vorher als Verbissenheit ausgelegt habe, aber ich glaube, es ist einfach dieses Nervöse, dieses, wie gesagt, Vibrierende. Deswegen habe ich mich dann doch sehr ich bin dann doch sehr eingenommen von ihr als Charakter und von Morfydd Clark als Darstellerin.
Ja, sie kann sehr gut kämpfen. Diesen Zwiespalt, den sie dann auch darstellen muss, als einerseits als Elben, die ja so häufig gediegen und elegant und so daherkommen, und andererseits will sie kämpfen und will irgendwie sich nicht runtermachen lassen von den Meinungen anderer, die sagen, jetzt ist Frieden, jetzt Schluss jetzt.
Ja.
Und insofern mag ich sie eigentlich auch sehr gerne. Kampfstil, ne? hast du dich gefreut, dass sie einen Eistroll gefällt hat? Mit Sprungbrett eines Schwertes eines anderen Elben.
Richtig, richtig. Da waren natürlich sehr viele Legolas-Vibes dann auch dabei. Ich habe sie auch gefragt, ich habe auch mit ihr ein Interview geführt. Sie hatte Schwertkampftraining vorher sehr viel. Ah. Sehr intensives Schwertkampftraining tatsächlich. Und das sieht man auch. Ja. Weil sie viel, glaube ich, selber macht, wenn sie kämpft. Genau. Lohnt sich auch. Muss ja noch 5 Staffeln diese Figur spielen.
Da werden die Muskeln dann noch weiter wachsen, wenn sie ihr Schwert noch weiter schwingt. Und was ich sowohl bei Elrond als auch bei Galadriel gut finde, ist, dass die Elben bei Tolkien, die sind ja schon, man muss es einfach mal sagen, so ein bisschen abgehoben. Ne? So ein bisschen, die kommen immer so ein bisschen arrogant rüber, zumindest ging es mir immer so, und so ein bisschen entrückt für die Normalsterblichen. Mhm. Und das machen sie dann halt gut, dass man nicht sofort diese Likeability, was ist das deutsche Wort, dass man sie mag, hat.
Sympathisch.
Dass man sie erstmal kennenlernen muss dann. Mhm. Und das häufig, gerade bei mir habe ich das beobachtet dann, dass es über die Beziehung zu anderen Menschen oder Rassen oder was auch immer funktioniert, dass sie dann mehr Profil für mich kriegen. Also Elrond zum Beispiel im Zusammenspiel mit Durin oder Galadriel halt mit Elrond oder später mit Heilbrand dann auf dem Floß, dass man dann dadurch eigentlich noch mehr über sie lernt, als wenn sie nur unter ihresgleichen verkehren.
Mhm. Ja, finde ich auch einen guten Hinweis nochmal. So, ich habe jetzt alle meine 3 durch.
Du hast einfach mal deine 3 durchgerattert.
Wie viel sind bei dir denn jetzt noch über? Welche haben wir denn noch nicht genannt aus deiner Top 3?
Also ich hatte auf jeden Fall auch Durin dabei. Elrond als Option hatte ich gehofft, dass du ihn nennst. Dann muss ich jetzt nicht mehr nennen. Ich würde jetzt noch zwei weitere nennen.
Ja.
Und zwar wahrscheinlich entgegen deiner Meinung Nori, das Hobbit-Mädchen.
Ja. Ja, gut.
Du hast ja gesagt, du magst die Haarfüße nicht so gern, aber ich finde sie einfach toll. Einfach so ihre Mimik und ja, wie sie sich gebärdet, wie sie so diese Neugier rüberbringt. Eigentlich die verbotene Neugier, die ja denen jetzt nicht unbedingt in die Wiege gelegt ist, den Haarfüßen anscheinend. Ja, das bringt bei mir einfach so Hobbit-Gefühle auf, die anders sind als Frodo und Bilbo, aber eben doch irgendwie funktionieren. Und dieses Staunen, was sie so in sich trägt, oder ich möchte mir eigentlich ihren Schrei als Meme einrahmen, wo sie in diesen Krater runtersteigt und dann von dem Meteoritenmann angefasst wird und sie einfach nur so schreit. Einfach große Klasse. Und da habe ich einfach Lust, ihr auch zu folgen mit dieser Neugier, wo auch immer sie hingeführt wird dadurch, ob es nur in die Dunkelheit ist oder halt weg von ihrem Volk. Und ja, das fängt mich einfach voll ein. Sehr süß.
Ja, nein, ist ja nicht so, dass ich die jetzt verabscheue, diese Haarfüße. Die sind ja schon alle niedlich.
Ja, ich bin nur verwirrt, dass sie den gleichen Namen wie einer der 12 Zwerge trägt, 13 Zwerge trägt. Wie viel waren es in der Hobbit? Weil da gibt es ja noch Dori, Nori, Ori und da gibt es ja Nori schon mal. Aber sie heißt ja auch, eigentlich Eleanor Brandyfoot.
Ja.
Aber es ist nur ein Spitzname. Okay. Und dann habe ich als letztes noch mitgebracht, mal gucken, was du dazu sagst. Bin ich sehr gespannt. Hallbrand.
Ach.
Das habe ich mir gedacht. Ich mag ihn, um das mal zu erklären. Also Hallbrand ist ja der, den Galadriel auf dem Floß trifft. Und ich mag es einfach, wenn um Figuren so ein bisschen Mysterium und Gewese gemacht wird, dass man sie nicht sofort einschätzen kann, auf welche Seite sie jetzt eigentlich ausschlagen werden. Also er wird eingeführt als derjenige, der sie nicht aufs Floß lassen will. Dann setzt er sich ab auf diesen, als das Seemonster angreift, auf seinem eigenen Floß und reicht ihr dann am Schloss durch die Hand. Aber man weiß nicht, ob er es macht, weil er gesehen hat, dass sie Elbin ist und sie vielleicht von Vorteil ist oder ob er sie dann doch irgendwie rettet und da hinabtaucht, um sie wieder hochzuholen. Ich bin einfach super gespannt, was sie mit diesem Charakter anstellen, der jetzt noch nicht so in der Tolkien-Mythologie existiert und ja, bisschen Aragorn-Vibes darf er mitbringen.
Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was sie mit ihm machen. Nein, kann ja wirklich spannend werden. Ja, den konnte ich übrigens nicht interviewen, der ist dann irgendwie abgesprungen. Der sollte eigentlich. Hätte ihn auch gern gefragt, was noch mit seinem Charakter so passiert. Hätte er wahrscheinlich nicht verraten, aber ja, nee, weil das ist wirklich das, was ihn noch so ein bisschen interessant macht, weil ich wirklich gar keine Vorstellung habe.
Hätte er dir bestimmt verraten, ach Hendrik, ja. Dir sage ich das, ich werde mal der Hexenkönig von Angmar, der oberste Nazgul oder so.
Die sind alle überhaupt nicht mediengeschult da, die hauen die Spoiler nur so raus. Ja. Nee, genau, ich wollte hier mindestens fünfmal erwähnen, dass ich Interviews geführt habe und deswegen habe ich das auch gemacht. Da wir müssen noch einen Shoutout vielleicht, weil den keiner von uns genannt hat, Benjamin Walker als Gil-galad. Ich glaube, den haben wir auch so ein bisschen, den müssen wir, glaube ich, nennen, weil er eine der wichtigsten Figuren werden könnte während der Serie. Er ist so ein bisschen der, weiß ich nicht, der Kevin Spacey, also der House of Cards-Typ von dieser ja doch sehr politischen Welt der Elben. Er wirkt auch, ich glaube, der könnte noch so richtig fies werden. Also Benjamin Walker hat auch so eine sehr glatte Ausstrahlung. Ich kenne ihn vor allem aus hier.
Abraham Lincoln, Vampire Hunter.
Das hört er bestimmt nicht gerne.
Wir können auch noch sagen, aus der dritten Staffel Jessica Jones oder irgendein Nicholas Sparks Film hat er auch mitgespielt.
Ja, ich hab irgendwie das Gefühl, ich habe ihn schon sehr, sehr häufig gesehen, aber ich glaube, einfach nur, weil er sich
so... Er hat nicht so ein eindrückliches Gesicht, was es dann auch wieder interessant macht. Ja, er kann, kann beides wahrscheinlich.
Ich habe gerade seinen Wikipedia gerade offen. Er hat auch bei The Ice Road mitgespielt.
mit Liam Neeson. Liam Neeson. Den wir sicherlich auch alle gesehen haben.
Ja, genau. Eine illustre Filmografie hat er vorzuweisen, auf jeden Fall. Ja. Dann sind wir mit unserem Figurenranking auch durch. Ich würde übergehen zum Ausblick tatsächlich, weil ich nämlich ganz spannend finde. Da haben wir uns auch schon kurz drüber unterhalten, als wir die ersten beiden Folgen im Kino gesehen haben. Da kam direkt ein Trailer für die kommenden Folgen, die wir noch sehen werden. Und wie viele Figuren in diesem
noch gar nicht
Trailer
aufgetaucht
vorkamen.
Sind.
Genau, also fand ich sehr, sehr überraschend. Also es kommt noch so viel auf uns zu und auf euch, die auch die ersten beiden Folgen erst gesehen habt. Also allein, dass Isildur noch nicht aufgetreten ist, Maxim Baldry.
Aber ist er das wirklich noch nicht?
Ist er das wirklich noch nicht? Erzähl mal.
Ich weiß es nicht, aber die allerletzte Szene der zweiten Folge ist ja, dass da eine Silhouette auf einem Schiff steht und auf die Floßbrüchigen runterschaut. Und meine Vermutung wäre, es ist Isildur, weil man Maxim Baldry schon in einem Trailer als Matrose sozusagen zwischen der Takelage gesehen hat. Aber okay. es ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht.
Aber nee, deswegen machen wir diesen Abschnitt, diesen Ausblick. Also wir wollen hier spekulieren. Was passiert noch? Ich habe gar keine Ahnung, wo Isildur, was er gemacht hat, bis er dann irgendwann sich entschieden hat, den Ring nicht ins Feuer zu werfen im Intro von Herr der Ringe 1. Also was dazwischen in dieser Phase passiert ist. Es zeigt aber einfach nur, um das mal hier festzuhalten, also wie wenig Zeit vergeht eigentlich. Also eigentlich dauert ja diese Phase, diese Silmarillion-Phase, spielt ja 3000 Jahre vor Herr der Ringe, die Gefährten. Aber hier sieht man einfach, wie sehr das dann zusammengestaucht wird, allein an der Figur Isildur, ne? Weil der ist ja ein Mensch.
Ja, ja.
Der ist also maximal 30 Jahre älter.
Ja, sie haben das ja jetzt schon alle eher ans Ende des zweiten Zeitalters gelegt. Also gerade als am Anfang so erzählt wird, es gab diesen Krieg und dann ist Galadriel losgezogen und hat Jahrzehnte, Jahrhunderte nach Spuren von Sauron gesucht. Also das war dann alles schon so ein bisschen okay.
Hab mich übrigens sehr verwirrt, wenn du hierzu das gerade sagst. Also das hat mich sehr verwirrt am Anfang, weil also wie lange hat sie jetzt da nach Sauron gesucht? Waren das Jahrhunderte oder waren das 70 Jahre?
Nee, 70 Jahre hatte der Elb auf seinem Holzturm da in den Südlanden gedient. Nee, bei Galadriel waren es durchaus hunderte Jahre, wurden Jahrhunderte, sagt sie an einem Punkt, aber es ist halt nicht genau definiert, um das jetzt nicht so, dass da nicht die Pedanten kommen und sagen, aber hier.
Ja, hätte ich mir auch mal so eine Zeitleiste gewünscht. Wir haben ja zwischendurch dann immer diese Fahrten auf der Karte.
Hättest du denn gerne unten noch so eine zweites Zeitalter, also, wir sind jetzt hier?
Nee, genau. Also wir bekommen eine örtliche Orientierung, aber wir bekommen keine zeitliche Orientierung. Deswegen habe ich das mit Isildur jetzt nochmal gesagt, also weil ich mir mit der zeitlichen Orientierung teilweise immer nicht so richtig sicher bin. Da muss ich mich dann irgendwie, das muss ich mir dann über das Alter der Figuren immer so erschließen. Aber das ist ja bei den Elben dann wiederum auch schwierig, weil die eben nur, keine Ahnung, wie viele Menschenjahre altern die, wenn sie ein Jahr älter werden? Keine Ahnung, das ist...
Eigentlich...
Weiß man nicht.
Ja. Man weiß nur, dass die Menschen ihr Alter haben und die Numenora noch ein bisschen älter werden als normale Menschen. Das kommt ja noch dazu. Aber ist es, glaubst du, das ist wirklich was sich jetzt Leute, die jetzt mal Herr der Ringe so als Serie nach dem Feierabend gucken, fragen, an welchem Zeitpunkt befinden wir uns jetzt? Oder ist es nicht eher wichtiger, dass es sich zusammenfügt zu einer Erzählung?
Ich glaube, da gibt es solche und solche. Ich glaube, wenn du dich wirklich nur oberflächlich damit beschäftigst, dann ist es dir vielleicht wirklich egal. Wenn du dann hinguckst und dir vielleicht ein bisschen der einfach mal die Frage stellst, wie weit sind wir denn? Ich glaube, je nachdem, wie sehr man sich vielleicht auch generell mit Mittelerde beschäftigt hat. Ich bin halt irgendwie so ein Mittelding. Ich bin sowohl Amateur als auch irgendwie, keine Ahnung, ich bin Halbprofi. Ich bin Herr der Ringe Halbprofi. Und ich bin gerade so auf dieser mittleren Leiste zwischen ich kenne mich irgendwie ein bisschen aus, aber irgendwie auch nicht. Und deswegen stelle ich mir genau solche Fragen, weil ich so gefährliches Halbwissen, wie ihr merkt, in diesem Podcast verbreite. Ich habe keinen Bachelor in Mittelerde-Kunde, leider.
Ja. Aber um zu deiner Ausgangsbeobachtung zurückzukommen, es ist natürlich interessant, dass der Trailer uns eigentlich noch eine Welt zeigt, die wir noch gar nicht gesehen haben nach zwei Folgen. Also wir haben die Elben gesehen, die Südländer-Menschen und die Haarfüße und die Zwerge. Es ist ja schon ganz schön viel. Und ich finde es eigentlich gut, dass man uns dann nicht noch komplett überlastet und noch einen weiteren Handlungsstrang reinbringt, der jetzt in Folge 3 wahrscheinlich passieren wird. Nämlich, wer den Soundtrack, wie ich schon so viel gehört hat, der wird dann am Ende das Thema von Numenor erkennen, das musikalische. Und da weiß man dann schon, okay, die Schiffbrüchigen sind jetzt gefunden worden von jemandem, der zu Numenor gehört. Und ja, deshalb vermute ich, wird das dann da angebunden an diese große Insel, die da im Meer zwischen Mittelerde und Valinor liegt. Und da treffen wir dann noch ganz viele Figuren, die wir noch nicht kennengelernt haben in den nächsten Folgen. Also Isildur, sein Vater Elendil, den kennen wir ja auch noch aus dem Prolog, der von Sauron platt gemacht wurde. Und Leute, die wir auch noch nicht kennen, aber die Leute, die zum Beispiel die Anhänge gelesen haben, schon kennen können. Also Miriel, die Königin, oder Pharazon, ihren unfreiwilligen Gatten, der den Thron von ihr übernimmt oder schon übernommen hat. Ich weiß es nicht, mal gucken. Also da steht uns noch eine ganze Welt offen, auf die ich mich auch schon freue. Aber die ich jetzt noch nicht in den ersten zwei Folgen gebraucht hätte.
Nee, auf gar keinen Fall. Also das will ich auch gar nicht damit sagen. Also es ist einfach, die ersten zwei Folgen sind schon ziemlich voll. Die sind sehr, sehr damit beschäftigt, diese Welt auch erstmal zu errichten. Das ist schon alles sehr gut gemacht. Ich war nur erstaunt davon. Nee, und noch ein paar Charaktere, die noch kommen werden. Also da freue ich mich auch sehr darauf. Auf Anson Boone, ich habe ihn ja einfach nur annotiert als in Anführungszeichen Eminem. Also das ist der blondierte Kurzhaarschnitt-Typ, der mit Kontaktlinsen schon im Trailer vorkommt.
Und aber da hast du jetzt gleich direkt was Falsches gemerkt, Henrik.
Oh nein.
Weil als dieser Trailer, ich weiß ja nicht, der dritte oder so, war es ja, der ging rum und dann machten alle ihre Eminem-Witze, aber das ist gar nicht Anson Boone,
ach Mann,
der da zu sehen ist, sondern die sah halt nur so aus und deshalb meinten alle, Anson Boone, und dann stellte sich später raus, das ist Bridgy Sisson, also eine Schauspielerin sogar.
Ach was.
Die nicht Sauron spielt. Also alle dachten, das ist dann bestimmt Sauron. Sondern es ist vermutlich eine Kultpriesterin, also von so einer Art Sekte, die noch den alten Bösewicht Morgoth verehren.
Es ist sehr, sehr tückisch, Informationen über Figuren, die in der Herr-der-Ringe-Serie vorkommen, zu googeln. Also wirklich, ich habe gesucht, wer ist diese Figur, wer spielt diese Figur? Und es wurde tatsächlich in sehr vielen Artikeln gesagt, die wird von Anson Boone gespielt. Anscheinend hat das einfach noch nicht so richtig, ist noch nicht so richtig angekommen. Nee, aber gut, dass du es sagst. Spannend.
Aber bin ich auch gespannt, was da ist ja nochmal ein völlig neues Element. Im Prinzip Leute, die einen alten Bösewicht verehren, das ist natürlich auch nochmal ein spannendes Element. Ich vermute auch, dass die auf Numenor sind, aber sicher bin ich noch nicht. Mal gucken.
Ja.
Auf wen ich mich noch sehr freue, wenn ich noch einen einwerfen darf, ist Joseph Maul, unseren zweiten Game of Thrones-Überläufer. Der hatte damals Benjen Stark gespielt und spielt jetzt eine Figur, die sich aktuell noch Adar nennt. Das ist eigentlich nur das Wort für Vater. Ein Elb, der irgendwie verdorben sein soll, also irgendwie zum Bösen übergelaufen und mehrere Orks kommandiert. Und da bin ich mega gespannt, wie sozusagen ein böser Ork aussieht und was der so anstellen wird. Ob der dann vielleicht irgendwie so ein Unterkommandant von Sauron ist oder was uns mit dem überhaupt erwartet. Also,
Ja, der muss ja wirklich eine große Rolle haben. Das ist ja durchaus ein Gesicht, was man kennt als Fantasy-Mensch.
Und er hat ein eigenes Poster, aber wohl, wurde noch nicht gezeigt. Ja.
Einfach nochmal eine Frage an dich. Was glaubst du denn, wie viel Sauron werden wir noch sehen in dieser Staffel?
Also
er wird ja definitiv eine wichtige Figur sein, aber im Laufe der Serie. Aber wie viel kriegen wir noch in der ersten Staffel?
Also ich glaube, wir haben nicht gute Chancen, viel von ihm in Staffel 1 zu sehen. Ich denke, entweder ganz am Ende kriegen wir irgendwie so einen Hinweis oder vielleicht sogar schon ein Bild von ihm. Das ist meine erste Theorie. Meine zweite Theorie ist, wir haben Sauron längst gesehen und kriegen das erst am Ende der Staffel enthüllt, wer Sauron war.
Hast du da auch eine Theorie vielleicht, wer Sauron ist?
Halbrand würde sich natürlich anbieten, weil wir wissen zumindest aus den Tolkien-Texten, dass er ja auch als Anatar, also der Herr der Geschenke, unterwegs war, der dann sich Liebkind mit allen möglichen Völkern gemacht hat und sich da so ein bisschen eingeschmeichelt hat. Und dass er hübsch aussah, das wissen wir auch.
Ach.
Insofern ist Halbrand ein guter Kandidat, aber weiß auch nicht. Es könnte auch der Meteoritenmann sein. Da können wir gleich noch drüber sprechen.
Da können wir jetzt drüber sprechen. Jetzt, wo du das schon gesagt hast. Weil wir haben bei Moviepilot auch einen Artikel veröffentlicht, den hat Max geschrieben, wo wir so ein bisschen spekuliert haben. Und es gibt ja die Theorie, dass sich hinter dem Fremden, der von Daniel Wayman gespielt wird, ja genau, dass sich hinter dem Gandalf oder Saruman verbirgt. Fand ich sehr, sehr spannend, hat mich direkt abgeholt, hat mich direkt überzeugt, da will ich gar nicht lange drüber nachdenken. Weil
aber magst du das mal kurz herleiten für die es nicht sehen? Also wir haben ja diesen Mann, der kommt vom Himmel. Okay, wie kommst du jetzt zu Gandalf? Also ich weiß wie, aber erklär's mir nochmal, erklär's unseren HörerInnen.
Ja, genau, also ich kann das jetzt ja auch nur dem Artikel von Max entnehmen, also weil, wie gesagt, ich kenne mich gar nicht so doll aus. Nee, also es geht darum, dass der Haupthinweis ist, dass er mit diesen Lichtviechern da sprechen kann, mit den Glühwürmchen. Das ist, glaube ich, der Haupthinweis dafür. Und dass das Feuer um ihn herum kalt ist und so weiter. Das sind alles so Dinge, die auch auf die Istari zutreffen. Also diese großen Zauberer, zu diesem Zaubererkreis, zu denen dann auch Saruman und Gandalf gehören.
Ja.
Aber, ist, ja.
Ja, nur kurz, genau. Ich finde die Insektenkommunikation so witzig, also Gandalf hat mit Motten gesprochen und dieser spricht jetzt mit Leuchtkäfern, das muss der gleiche Mensch sein. Finde ich sehr schlüssig.
Wie viele Menschen in Mittelerde können mit Insekten sprechen?
Man sieht natürlich auch schon viel, wie er so Macht und Wind und sowas alles ausübt. Also, dass er so irgendwie magisch schon mehr als Kraft vom Körper hat, sondern auch so Magie, genau. Und Max hatte auch noch, glaube ich, gesagt, dass auf dem Soundtrack sein musikalisches Thema, wir sind wieder bei der Musik, mit auch in dem Track Wise One vorkommt, also der Weise und die Istari sind ja die Weisen, also diese Zauberer, die fünf, die es gibt.
Ich würde noch einen weiteren Hinweis nämlich auch geben, das ist mir aufgefallen, als ich das dritte Mal geschaut habe. Erst, vielleicht ist es dir schon beim ersten Mal aufgefallen, wenn ich sage. Also es gibt diesen einen Moment, ich glaube, der ist dann, wenn Nori das zweite Mal auf den Fremden trifft, dann richtet er sich so über ihr auf. Wird riesig groß. Man, die Kamera
so dieser
ist
Shoulder-Shot auf Frodo.
Genau. Ist über seiner Schulter die Kamera, alles wird dunkel. Das Bild zieht sich so zusammen und das ist genau dieselbe Inszenierung von, wie wir sie auch sehen, wenn Gandalf sich über Bilbo in seiner Hütte so aufrichtet und ihn bedroht. Also er will ihm, glaube ich, in dem Moment sagen, er soll den Ring abgeben, darum geht's. Das ist dieser Konflikt Herr der Ringe und die Gefährten. Also wenn dann die Hütte plötzlich ganz, ganz dunkel wird und Gandalf scheint größer zu werden und
Und dann kommt noch dazu, dass er auch irgendwelche Runen oder so Zeichen in den Stamm da ritzt und eine davon sieht genauso aus, nee, spiegelverkehrt ist sie, wie die Rune, die Gandalf in die Tür ritzt, um den Zwergen zu sagen, übrigens, hier wohnt Bilbo, geht mal da rein.
Okay.
Insofern, also es gibt echt viele Hinweise, die darauf hindeuten, was mir schon wieder sagt, ist es nicht ein bisschen zu viel des Guten? Also ist es vielleicht dann doch Irreführung, indem man uns sagt, es gibt so viele Hinweise, die uns auf Zauberer stoßen, wir sollen, dass es dann doch was anderes ist. Weil es gibt dann natürlich auch wieder umgekehrt diese Momente, wo man dann sieht, okay, die ganzen Leuchtkäfer, die er da benutzt hat, die sterben jetzt einfach mal, würde Gandalf das machen? Also ist ja vielleicht auch nicht Absicht. Oder auch dieses, was du schon erwähnt hast, der Krater ist kalt. Also Nori geht rein und sagt, pass auf, es ist Poppy oder wie heißt sie? Maxi heißt sie im Deutschen. Pass auf, es ist heiß. Und sie, nee, es ist ganz kalt. Und da hat man natürlich auch als Herr der Ringe-Fan sofort diesen Moment, oh, der Ring ist ganz kalt, nachdem Gandalf ihn aus dem Feuer geholt hat. Heißt das jetzt, dass es wieder ein Gandalf-Verweis ist? Oder heißt das, dass es irgendwie mit dem Bösen verbunden ist? Also ist vielleicht dieses Meteoriten-Dings da, was da runtergefallen ist, dann das Material, aus dem später der Ring geschmiedet wird? Ich weiß es nicht. Und letztendlich, ja, weiß man nicht. Es gibt halt auch so ein bisschen ein paar Hinweise, die in die Richtung, er könnte auch ein böser Charakter werden, deuten. Und die ganzen Tolkien-Scholars, die Wissenschaftler werden natürlich sagen, die Istari kamen erst im dritten Zeitalter nach Mittelerde, die darf jetzt noch gar nicht auftauchen, ist natürlich auch noch ein Argument. Finde ich spannend, ja.
Ja. Also ich denke mir so, wenn das jetzt ein Indizienprozess wäre und wenn wir jetzt ein Urteil fällen müssten, dann würde ich sagen, dann gewinnt die Theorie Gandalf oder Saruman, weil es einfach sehr viele Hinweise drauf gibt.
Ja.
Ich würde ja sagen, einfach, wenn man eine Figur als Leerstelle in eine Prequel-Serie einführt, dann wird die irgendwann gefüllt mit einer bekannten Figur. Ganz einfach. Das ist einfach, das ist was ich über mein Wissen über Popkulturmechaniken inzwischen, über Franchise-Serien und so weiter und Franchise-Filme, was sich so angesammelt hat. Das sind einfach ganz normale Vorgänge. Die Herr der Ringe-Serie braucht ihren Baby Yoda im Moment, glaube ich, noch. Also,
Baby Gandalf.
Ja, genau. Da gibt es auch schon Memes dazu. das ist, glaube ich, schon, dass wir irgendjemanden haben werden, an dem sich dann auch die normalen Herr der Ringe-Fans so ein bisschen aufrichten können, dass wir einen klaren Verweis haben, einen klaren Link noch zu der Herr der Ringe-Trilogie. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass sie so ein Device eingebaut haben.
Wem Galadriel und Elrond noch nicht ausreichen.
Ja,
und Sauron.
Ich glaube, das ist dann so ein Gandalf, der ja wirklich eine Hauptfigur war in der Trilogie, dass der dann nochmal, oder ein Saruman von mir aus auch, aber Gandalf noch ein bisschen mehr, dass der dann nochmal eine andere Ausstrahlung hat vielleicht.
Und der hat ja auch immer eine ganz wichtige Beziehung zu den Haarfüßen, also auch die jetzt mit den Hobbits sozusagen wieder zusammenzubringen.
Genau. Ja. Ich glaube, das ist schon nochmal eine andere Identifikationsfigur, also nicht nur Identifikationsfigur im Sinne von, ich kann mich mit ihr identifizieren, sondern einfach etwas, worüber man Herr der Ringe identifiziert. So, das ist einfach nochmal etwas mehr Wiedererkennungsmaterial gibt in so einer. Ich glaube, es ist ganz wichtig für eine Franchise-Serie tatsächlich.
Bis dann der Balrog zurückkommt.
Der Balrog, den haben wir ja noch gar nicht, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Der kommt natürlich auch, auf den freue ich mich auch sehr.
Aber im Prinzip wurde er jetzt theoretisch ja auch schon in Folge 2 Ende indirekt angedeutet, als wir die zwei Durins haben, also Vater und Sohn Zwerg, die sich da über diese leuchtende Truhe beugen und sagen, oh ja, denkst du, er hat was gemerkt, dass wir ihm was verborgen haben vor ihm? Und dann sieht man nur dieses Leuchten und denkt so, MacGuffin. aber es ist wahrscheinlich natürlich Mithril, oder? Also das Metall, dieses ganz besondere Leichte, wo dann Frodo später sein Kettenhemd hat und was sie gerade gefunden haben. Und dann erinnert man sich sofort, als Herr der Ringe fand, hat nicht Gandalf gesagt, da haben sie zu tief geschürft.
Zu gierig und zu tief. Ja, ja. Die Zwerge haben zu gierig und zu tief geschürft und dann stoßen sie auf den Balrog.
Genau, ja, so ja. Ne? Genau.
Ja, genau. Mensch, Esther, da haben wir jetzt richtig weit vorgegriffen schon. Ich würde sagen, wir sind bei dem Ausblick schon, würde ich sagen, so ein bisschen am Ende angelangt.
Wer weiß, was überhaupt noch alles passiert, also was wir uns ausmalen. Ja. Also ich mag wirklich dieses, dass die Serie sich Zeit nimmt und so ein relativ langsames Tempo anschlägt. Also als dann, wer war das, Gil-galad zu Elrond sagte, ja, du gehst jetzt zu Celebrimbor, dem Schmied, und der will erstmal einen Turm bauen. Dann dachte ich, okay, wahrscheinlich wird die erste Staffel entweder enden, wenn dieser Turm fertig gebaut ist. Ich weiß noch gar nicht, ob die Ringe der Macht schon geschmiedet werden in Staffel 1, so wie sich das jetzt andeutet. Aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich werden sie dann gerade fertig am Ende der ersten Staffel. Aber
bin ich
ja,
auch gespannt.
Ja. Wo das hinführt, bin ich einfach gespannt und wie viel Zeit sich da gelassen wird. Ja.
Müssen ja noch verteilt werden, alle auch. Und das ein bisschen Stoff braucht man ja einfach noch für 5 Staffeln dann noch. Also wie gesagt, 4, die dann noch kommen.
Ja.
Ja.
Also viele Hinweise, denen wir noch folgen wollen. Ja, ich will auch noch wissen, was jetzt mit dem Fremden tatsächlich ist. Also dessen Aufgabe ist. Der ist ja noch am mysteriösesten, wo es mit dem hingeht.
Ja, ich glaube, der wird noch in der ersten Staffel tatsächlich. Ich glaube, den machen sie so am Ende der ersten Staffel, könnte ich mir vorstellen, dass sie ihn dann enthüllen, so als letzten Cliffhanger dann vielleicht noch, könnte ich mir vorstellen. Wäre zumindest strategisch klug, um hier nochmal meine Piratertechnik als Franchise-Experte nochmal ein bisschen herauszustellen. Ich würde es so machen. Ja, genau.
Ja, ich würde sagen, belassen, was dabei war.
Genau, wir sind am Ende angelangt. Was müssen wir noch machen?
Wir wollen von euch da draußen auch noch wissen, wie ihr die ersten 2 Folgen fandet. Schreibt uns.
Richtig.
Zum Beispiel an podcast@moviepilot.de, wenn ihr E-Mail-Schreiber seid. Oder auf Twitter. Streamgestueber oder Instagram.
Und glaub, du hast auch, Esther, ich will das jetzt hier nicht unterbrechen.
Ja.
Wir haben auch Fanpost bekommen, ne?
Tatsächlich. Also nicht zu Herr der Ringe, dazu ist es jetzt noch zu früh natürlich, aber zu Game of Thrones bzw. House of the Dragon, wo wir jetzt ja die wöchentlichen YouTube-Livestreams auch als Podcast veröffentlichen. Und da hat uns Michael geschrieben. Das wollte ich einfach mal vorlesen. Genau. Er schreibt: Hallo, euren Podcast höre ich sehr gerne. Macht weiter so. Doch jetzt muss ich mich auch mal melden. In eurer letzten Folge kam die Meinung rüber, dass die Zuhörer meinten, die 8. Staffel von Game of Thrones wäre schlecht gewesen. Da muss ich vehement widersprechen. Ich fand sie spannend, aufwendig gemacht und vor allem logisch. Das Ende war nachvollziehbar. Mit der 8. Staffel war ich sehr zufrieden. Ich hoffe, dass die Staffel einen besseren Ruf bekommt. Den hat sie verdient. Im Großen und Ganzen war ich sehr zufrieden und verstehe die negative Kritik der Zuschauer nicht. Viele Grüße, Michael. Ja, Hendrik hat vorhin gesagt, Michael rennt bei uns offene Türen ein, wenn es um die 8. Staffel geht. Tatsächlich mögen viele aus unserer Redaktion die 8. Game of Thrones Staffel trotz allem. Es war nur einfach so, ich glaube, der allgemeine schon überwiegende Fan-Konsens, glaube ich, nach Staffel 8, dass das nicht mehr das Gelbe vom Ei war, der da wiedergegeben wurde in dieser Podcast-Folge.
Schon eine der schlechtesten Bewertungen tatsächlich auch beim Moviepilot, glaube ich, mit irgendwie unter 7 sogar. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es war deutlich schlechter bewertet, die 8. Staffel, als die davor.
Ja, aber umso schöner, dass wir hier jetzt auch jemanden haben, der sagt, die Zuschauer haben gesagt, nee, ich bin auch Zuschauer und kann da widersprechen. Insofern, ja, danke für die Zuschrift, Michael.
Genau. Da auch nochmal der Verweis auf unseren Podcast zu House of the Dragon. Da haben wir, wie gesagt, du hast schon gesagt, wir machen jetzt gerade die Livestreams von Eve, die kriegt ihr auch hier als Podcast bei uns jede Woche sogar, glaube ich. Ja, genau.
Immer Freitag.
Jede Woche. Immer am Freitag, genau. Und wir haben auch einen Podcast zur Herr-der-Ringe-Serie gemacht, in dem wir über das Potenzial gesprochen haben, oder? Worum ging es da genau bei dem Podcast?
Genau, wir hatten einen, als es erstmal nur Trailer gab und dann den letzten, der vor einem Monat, glaube ich, oder so kam, wo einfach die Frage gestellt wurde, kann die Herr-der-Ringe-Serie Mittelerde retten? Und ja, das dürft ihr jetzt euch nochmal anhören oder auch dann selbst bewerten, ob das geht oder nicht.
Genau, wir sind optimistisch, dass das passiert ist, dass die Herr der Ringe-Serie Mittelerde retten kann. Dann wickeln wir das jetzt immer ein bisschen ab. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert unseren Podcast. Den könnt ihr bei Google könnt ihr den bewerten, ihr könnt ihn bei Spotify natürlich bewerten, bei Apple Podcasts oder bei Podcast Addict. Einfach nur müsst ihr die Benachrichtigung für neue Folgen aktivieren. Bei Spotify geht das auch über die Glocke. Genau. Ihr könnt uns bei iTunes bewerten, bei Podcast Addict. Hinterlasst einfach einen Kommentar, wenn ihr uns gerne hört. Und 5 Sterne bei Spotify, da kann man uns inzwischen auch bewerten. Und schickt uns Feedback und Verbesserungswünsche und Sprachnachrichten an podcast@moviepilot.de. Wir lesen die hier auf jeden Fall vor, beziehungsweise spielen sie ab. Und folgt uns unter Twitter bei Streamgestöber, das hast du auch schon gesagt vorhin. Wo kann man dich denn sonst noch lesen und hören? Nee, lesen vor allem, Esther.
Meine Herr-der-Ringe-Euphorie gerade könnt ihr gerne bei Twitter zum Beispiel nachvollziehen als Straw-Star, bei Instagram als Straw-Star und natürlich mit ganz vielen Artikeln bei Moviepilot, wo ich als Esther Stroh oder Straw-Star schreibe. Und nicht Hendrik?
Ich bin auch bei Moviepilot unterwegs als Hendrik Busch. Da könnt ihr gerade meine Herr-der-Ringe-Interviews lesen. Das zu den Showrunnern ist schon online. Lest das gerne, ist sehr interessant. Ja, genau, bei Twitter bin ich als Hendrik Busch oder Hokkaido-Kürbis unterwegs. Ja, ich kann jetzt nur noch sagen, streamt was Schönes und bis nächste Woche, beziehungsweise Freitag, wenn dann die House of the Dragon Podcasts kommen.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertung. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.